Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bewegtbild-Banausen, pow!
Episode 191.
Pow, 191, wir sind in den 90ern. Die goldenen 90er.
Ja.
Die Zeit des Hip-Hop und der Spice Girls.
Ja, damit hast du die 90er eigentlich schon ausreichend zusammengefasst.
Finde ich auch, oder?
Ja.
In a nutshell.
Mhm.
Aber auch ein paar gute Filme sind entstanden.
Nicht ausgerechnet mit den Spice Girls, aber ja.
Nee, nicht der. Aber jedes Jahrzehnt hat schon ein paar gute Filme rausgebracht.
Na, definitiv.
Ich habe aber nichts dabei aus den 90ern. Falls das wie eine elegante Einleitung klang, das sollte keine sein.
Hm, ich auch nicht.
Du auch nicht.
Krass, ich bin heute auch echt nur in einem Jahrzehnt unterwegs, sehe ich gerade.
Auch mit dem Auftragsfilm?
Nee.
Ja, ich auch. Dann bin ich auch nur in einem Jahrzehnt unterwegs.
Also meine beiden eigenen Projekte, die sind beide aus dem gleichen Jahrzehnt, ja. Okay.
Witzig, meine auch.
Okay, okay.
Ich habe hier so ein paar auf Halde und musste so ein bisschen rumsortieren und deswegen, das war reiner Zufall, aber die sind beide tatsächlich bei mir auch aus dem gleichen Jahrzehnt.
Alright.
Und dann haken wir unseren letzten Auftragsfilm, den wir noch offen haben für diesen Monat ab, für unseren Kumpel Atombomb. Da hat er sich auch noch etwas aus meiner Heimat gewünscht.
Das ist
auf jeden Fall auch nicht schlecht. Bin ich auch mal sehr gespannt, wie der bei dir ankam.
Ja, kann ich mir vorstellen, ey.
Lachst du den Film gerade aus, oder?
Ich musste oft an dich denken, als ich den Film gesehen habe.
An mich musstest du denken.
Ja, aber kommen wir später zu. Ja, wir haben heute einen gemeinsamen Film. Das ist eben besagter Auftragsfilm. Und dann hat jeder von uns noch zwei eigene Projekte dabei.
Yep.
Deswegen eine überschaubare Episode heute.
Überschaubar wird wahrscheinlich nicht die längste sein für diejenigen, die noch am Punkteraten sind.
Ja.
Was ein guter Übergang ist, weil es ist die letzte Episode in dieser Punkterate-Saison. Jetzt haben wir überlegt, was machen wir anders. Wir haben es ja schon angedeutet, dass wir hier so ein bisschen eventuell dran basteln. Und es gibt Neuigkeiten.
Bezüglich Punkteraten, ja.
Ja.
Wir machen das Ganze jetzt monatlich.
Wir versuchen mal die Sprinter unter euch ein bisschen aus der Reserve zu locken und zu gucken, wie ihr denn so auf Kurzstrecke tickt.
Ich glaube, das kommt einigen echt entgegen. Und dann haben wir uns überlegt, den Joker wieder abzuschaffen. Also zumindest jetzt mal mittelfristig.
Ja. Der Joker hat ein bisschen die Spannung rausgenommen, weil wie gesagt, wenn wir dann irgendwie schon geraten haben, dann musste man am Ende den letzten Film musste man nicht mehr raten. Das war dann so ein bisschen öde.
Ja.
Hat auch der eine oder andere gesagt. Ein paar haben sich da nicht geäußert, andere waren kein Freund vom Joker. Deswegen haben wir gesagt, komm, mein Ergebnis hat es jetzt auch nicht groß verbessert. Nee. Und insofern hat mir das nicht geholfen. Also habe ich gesagt, komm, wir raten jeden Film, jede Serie, wie früher Joker, haben wir 3 Monate probiert.
Ja.
Lassen wir wieder weg, vielleicht machen wir irgendwas in der Richtung nochmal. Wir legen uns ja da nicht fest.
Ja.
Aber genau, 1 Monat, Joker erstmal weg.
Heute nochmal ausnahmsweise mit Joker.
Genau, ist ja nochmal die letzte. Die letzte Runde, die gibt es nochmal mit Joker und dann werde ich mal gucken, ob ich das Ergebnis von 20-11 vielleicht auf eine 20-12 nochmal korrigieren kann.
Don't care, couldn't care less.
Und ich habe ja gesagt, nächste Saison unentschieden, kriegt keiner einen Punkt. Ja, insofern werden nur die Siege gezählt.
Noch eine Änderung.
Noch eine kleine Änderung, vielleicht werden dann die Punkte ein bisschen nach unten korrigiert, schauen wir mal. Vielleicht lande ich dann bei 0 und nicht mehr bei 11.
Nein.
Ich weiß nicht.
Das hast du, glaube ich, noch keine Saison geschafft. Ah, wobei, jetzt ist ja kürzer mit einem Monat.
Jetzt kürzer, ja, gucken wir mal. Aber vielleicht kommt es mir zugute, weil ich habe ja, ich bin ja ab und zu mal in der Saison, bin ich ja gut losmarschiert, so weißt du. Da war ja schon mal 4-1 oder so für mich und dachte so, okay, diesmal läuft's.
Stimmt.
Und dann am Ende ist es dann 30-4 irgendwie ausgegangen. So einfach losgesprintet und dann stehen geblieben. Krampf.
Haha. Ha.
Wie er mich auslacht,
ey. Ach, herrlich. Nein, es ist auch, macht nach wie vor Spaß. Insofern alles gut.
Ja, ich hab Bock. Ich habe mich schon angefreut. Eine Underdog-Rolle, da fühlt man sich wohl. Mhm. Ja, da kann man niemanden enttäuschen.
Nee, stimmt. Kann eigentlich tendenziell nur gut laufen.
Man kann die Leute nur verärgern, wenn man mal eine Runde gewinnt.
Ja, stimmt.
Weißt du? Dann heißt es, was gewinnst du jetzt auf einmal zweimal hintereinander? Ja. So, what the fuck?
Was ist jetzt los?
Hast mir die Führung, die Pole Position hast du mir versaut?
Ja.
Aber mal gucken, wie er so über einen Monat funktioniert. Das heißt aber auch, dass wir nicht die gleichen Preise über einen Monat irgendwie zahlen können an die ersten drei, sondern da kaspern wir uns noch ab, wer was wie viel bekommt und so.
Ja.
Das müssen wir dann natürlich alles ein bisschen anpassen, wenn das jetzt hier jeden Monat geht oder...
Ja, das machen wir noch.
Eventuell nur der erste bekommt oder so. Kriegt ihr Bescheid über Social Media oder in der nächsten Episode sagen wir euch Bescheid, wie wir uns da entschieden haben. Aber für all diejenigen, und dann ist es auch nicht so, also wenn einer jetzt irgendwie zu spät einsteigt, dann kann er ab nächsten Monat gleich wieder mitmachen oder so, dann muss er nicht so lange, dann muss er nicht 2,5 Monate warten, bis er dann, und die anderen haben alle einen Vorsprung, das hat ja auch einen Vorteil.
Ja, eben, dürfte einiges verändern. Schauen wir mal. Aber weil das jetzt eben auch eine neue Saison ist, ein neuer Monat, müssen wir nochmal lose ziehen.
Ja.
Und wir können bekannt geben, welche Auftragsfilme im nächsten Monat zu hören sein werden.
Das ist korrekt. Dann präsentieren wir die Auftragsfilme, die wir dann entweder in einer Supporter-Episode oder in einer regulären Episode bringen. Wer Bock hat, da mitzugucken und sich da vorzubereiten.
Der kann das machen, weil da sind einige interessante Sachen dabei.
Also, raus.
Zum einen sehen wir A Monster Calls, dann Scanners. Das wird für mich eine Erstsichtung, da bin ich sehr gespannt drauf, weil den wollte ich ja schon länger mal gucken, von Herrn Cronenberg. The Spanish Prisoner werden wir uns ansehen. Dann hat uns Dennis Cure beauftragt. Das ist, glaube ich, ein japanischer Film, ne?
Ja, den gibt es, glaube ich, nur auf YouTube in einer VHS-Qualität von 1978.
Das ist wieder so ein Ding.
Insofern freuen wir uns drauf, den auf dem Handy dann gucken zu können. Und den gucke ich nicht über mein iPhone, sondern da hole ich mein Nokia wieder aus der Schublade von 2002, weil da ist das Bild besser.
Ja, genau. So, von Markus gab's Hustle & Flow. Ein sehr cooler Film, wie ich finde.
Hip-Hop. Dann
dürfen wir uns Bullet anschauen. Ein Klassiker von Fepse. Fluch der Karibik von Timo. Tu Mama Tambien, das ist ein Film, den uns Nils aufgetragen hat. Und von Isa gab's Wars with Bashir.
Ach, die feine Auftragssupporterin Isa hat auch mal einen Film präsentiert, wo sie gesagt hat, ich hau mal auch mal wieder was raus.
Mhm. Dann kam sie ausgerechnet auf den. Aber okay, das ist ja auch wieder so ein Film, der recht viele Genren vereint, ne?
Mhm.
So ein animierter, glaube ich.
Semi-dokumentarisch animiert, aber natürlich war der auch im Oscar-Rennen, also insofern ist das. Der taucht auch auf einigen Listen auf.
Mhm. So, das wird's alles im Juli geben.
Ja, und dann ist das eine traurige Losziehung, weil wir verabschieden uns mit dieser Losziehung natürlich von unseren Ü-Eiern.
Mhm.
Die werden wir alle rausholen aus den Eiern zur nächsten Losziehung. Aber das ist das letzte Mal, dass wir jetzt noch aus den Ü-Eiern Lose rausholen. Und wir haben jetzt noch die Wahl. Ich ziehe eins für dich, du ziehst eins für mich. Ich würde das Gegenteil nehmen. Also du darfst jetzt nochmal wählen, ob du den Müllsack nimmst oder unsere alte Audrey Plastik Lostrommel.
Ja, also allein aus Nostalgiegründen nehme ich Audrey.
Du nimmst Audrey?
Ja.
Dann bist du der Letzte, der hier in Audrey nochmal reingreifen darf. Auch wenn sich das anstößig angehört hat.
Also wirklich, ey.
And masturbate as little as possible, it drains the strength.
Okay, werde ich mir merken.
So, soll ich schon ziehen oder willst du auch erstmal den Müllsack greifen oder wie geht das?
Ne, zieh mal als erstes.
Komm. Okay.
Das ist natürlich spektakulärer Sound, der fällt flach in Zukunft, da werden wir nur irgendwie Papierrascheln zu hören haben. Aber gut.
Wen machen wir glücklich? Trauert jetzt schon, ey.
Ja, ist schon ein bisschen traurig.
Ich merke schon.
Ich mag die Eier.
Mhm. Du magst einfach keine Veränderung, das ist es. So, von Finn. Into the Inferno.
Into the Inferno.
Mhm, aus dem Jahr 2016. Das klingt ja hochdramatisch.
Der Finn schmeißt da auch immer sehr interessantes Zeug rein.
Mhm.
2016, Into the Inferno. Werde ich mir angucken, sagt mir jetzt erstmal spontan nichts.
Nee, aber mir auch nicht. Bin ich sehr gespannt.
Grüße an Finn an der Stelle. Du wirst im Juli glücklich gemacht mit diesem Los.
Mhm. So, jetzt gibt's einen Film für mich.
Ich habe hier das Pendant. Die Mülltüte.
Auch ein schöner Sound.
Ja. Wir versuchen euch schon mal an verschiedene Sounds anzutasten, ja, euch zu gewöhnen.
Du glaubst, wir machen dann doch noch irgendwann so ein, wie heißt das, ASMR-Podcast?
Ja, vielleicht. Okay, ich fasse es nicht.
Er fasst es nicht.
Also David ist wahrscheinlich Classic Dave, oder? Nee, Quatsch. David ist ja unser, ist David Trucker Dave?
Nein,
oder ist David Classic Dave? Ich glaube, es ist Classic Dave.
Ja, glaube ich auch.
Den haben wir am Anfang wahrscheinlich nur als
David. Hab ich das geschrieben?
Ja.
Ja, weird.
Also wir haben...
Aber der ist von Dave, ziemlich sicher.
Okay, dann haben wir hier Itchy der Killer.
Ja, geil.
Itchy der Killer.
Da habe ich Bock drauf.
Und das
meine, der ist auch in dem Buch, das Dave mir geschenkt hat. Mit diesen diesen Kult-Classics.
Ah, okay, da ist der drin.
Ich glaube, ja.
Ja, ich habe auch schon mal davon gehört. Der soll gut brutal sein.
Ja, habe ich auch gehört, ja.
Zweites Los von Classic Dave. Na jetzt aber.
Yay.
Ja, Classic Dave und Finn werden glücklich gemacht. Itchy der Killer. Und wie heißt der noch? Into the
Inferno.
Mhm. Für Finn. Ja, das sind die beiden Lose, die wir dann auch nochmal zusätzlich zu den Auftragsfilmen im Juli rezensieren. Und guck mal, vielleicht, diesen Monat haben wir, glaube ich, 5 Lose gezogen insgesamt. Sollten wir gut in der Zeit liegen und gerade irgendwie Langeweile haben. Ziehen wir da vielleicht nochmal ein anderes.
Ja.
Cool.
Alright.
So, administrativer Part erledigt oder was?
Ja, würde ich schon sagen. Dann darfst du eigentlich gleich mal loslegen mit dem ersten Projekt.
Ja, dann.
Bewegfinderlaus.
Genau, dann machen die Bewegfinderlausen jetzt das, was sie am besten können oder das, was sie überhaupt nicht können, aber es trotzdem immer wieder machen. Filme besprechen.
Juhu.
Juhu. Ich glaube, das Juhu wird mehr von Herzen kommen, wenn ich dir sage, dass ich jetzt mit einem waschechten Will Ferrell-Film um die Ecke komme.
Nicht im Ernst.
Im Ernst, Digga.
Alter.
Im Ernst.
Okay, ich suche schon mal die passenden Samples raus.
Such mal ein paar passende Samples raus. Weil ich habe einen Film angeguckt, den ich noch nicht kannte von ihm.
Und ja, da gibt's ja bei dir noch einige, ne?
Ja, da gibt's schon einige. Und der ist aus dem Jahr 2015, den habe ich schon seit einer Weile auf meiner Watchlist und du hast ihn jetzt auch nicht so sonderlich gut verkauft. Und wenn man sich die Punkte ansieht und wenn man sich so die allgemeinen Meinungen der Leute anhört, ist da auch nichts Gutes letztendlich zu erwarten. Aber ich bilde mir gerne mein eigenes Urteil und muss schon sagen, ich bin eher positiv überrascht und sehr positiv gestimmt. Get Hard, der Knastcoach aus dem Jahr 2015.
Ja.
Um den geht's jetzt.
Okay, so wie du eingeleitet hast, dachte ich, jetzt kommt hier seine Sherlock Holmes Nummer.
Das ist der gleiche Regisseur tatsächlich. Hier,
Holmes und Watson.
Ja, Holmes und Watson ist der gleiche Regisseur wie hier. Der hat eine 3,9 bei IMDb, Alter, habe ich erschrocken festgestellt, der Holmes-Film.
Ja, ja, wow. Eben. Also, weil der da stehe ich auch dahinter, der ist wirklich nicht gut. Bei Get Hard, der ist schon lustig.
Der ist lustig.
Auf jeden Fall ist
der lustig. Aber du hast schon gesagt, also, der ist so, ja, der ist okay. Aber
der
so
ist in meinem Ranking von seinen Filmen okay. Auf keinen Fall weit oben, aber den kann man trotzdem gut machen. Also
du hast ihn wahrscheinlich im direkten Will Ferrell Ranking hast ihn wahrscheinlich nicht ganz oben, das kann ich nachvollziehen.
Ja, ja, ich werde aber trotzdem wahrscheinlich sogar bei 7 oder so. Okay. Also ich fand den nicht so scheiße. Da gibt's weitaus schlechtere, aber der ist trotzdem so, jetzt mal auf seine gesamte Filmografie gesehen, finde ich einer von den nicht so guten.
Also was natürlich dagegen sprach, dass ich diesen Film überhaupt irgendwas abgewinnen kann, ist die zweite Hauptrolle, denn das ist Kevin Hart.
Aber ja.
Und ich mag Kevin Hart überhaupt nicht und ich muss sagen, dass das wahrscheinlich der Kevin Hart Film ist, wo ich am meisten gelacht habe. Da geht's ja schon mal los. Ich habe glaube ich noch nie so viel gelacht in einem Film, wo Kevin Hart mitspielt, als jetzt hier bei Get Hard.
Ja, aber ich finde auch hier wieder ist es ein Film, wo er so ein bisschen von dem Archetyp, mit dem er halt groß geworden ist, weggeht, weil er hier eigentlich nicht der Anstrengende ist, sondern eben Will Ferrell ist der anstrengende Part.
Das ist richtig. Ja, stimmt. Es wird ihm so ein bisschen so diese geht der mir auf den Sackrolle, hat er so ein bisschen abgestreift ja. Und hat die dann in der anderen Hauptrolle dann.
Weil er ist ja sonst schon so eher der Typ, der immer stresst und immer laut ist und immer schnell redet und immer allen tierisch auf den Keks geht. Und das ist ja hier auch wieder ein bisschen anders.
Das stimmt.
Ich glaube, das ist schon immer so ein bisschen das Erfolgsrezept, wenn es um Kevin Hart geht. Oh Mann, traurig. Aber ja, okay, erzähl, geil.
Witzig. So, also der Regisseur war Ethan Coen. Ich habe schon gesagt, das ist der Regisseur von Holmes und Watson. Aber wo der richtig gepunktet hat, ist als Drehbuchautor. Weil das ist gleichzeitig der Autor von Tropic Thunder gewesen. Und das ist auch der Drehbuchautor von Idiocracy.
Also gut, ich glaube, der hat nur, ich meine, der hat Dialoge geschrieben bei Tropic Thunder. Aber ich glaube, Justin Theroux und Stella haben sich die Geschichte ausgedacht.
Ich habe ihn hier als Autor aufgeschrieben und normalerweise trage ich mir das immer ein, wenn der irgendwie nur die Dialoge geschrieben hat oder nur die Story von ihm kommt, dann vermerke ich das, ich bin mir sicher. Also ich glaube, der war der Autor in dem Fall. Vielleicht waren es mehrere.
Ja, ja, mindestens. Also weil, wie gesagt, Justin Theroux hat das Ding geschrieben.
Das ist möglich, dass das vielleicht mehrere waren. Also Ethan Coen war definitiv einer davon und das Drehbuch von Get Hard stand auch von ihm. Und es waren noch zwei andere Autoren hier zugange. An die Filme haben drei Autoren geschrieben, wo man schon denkt, so okay, da muss ja ein Meisterwerk rauskommen, wenn man hier drei Meinungen hat, die irgendwie, die hier einen Input geben. Und als viertes ist auch noch Adam McKay involviert, denn von dem stand nämlich die Story für diesen Film.
Okay.
Also einer von denen hier. Da war die Kollabo noch am Start zwischen Adam McKay und Will Ferrell. Und Will Ferrell spielt die Hauptrolle, der spielt James. James King, wohlgemerkt. Superreicher Typ, Investmentbanker. Hat Kohle ohne Ende, läuft mit den krassen Anzügen rum, ist halt, hängt im Yachtclub rum und ist der Macher überhaupt. Und dann scheißt ihn sein Chef so ein bisschen an. Der wird gespielt von Craig T. Nelson.
Ja.
Kann das Gesicht aus den 80s besonders. Und der hat da so ein bisschen Steuerschiebereien gemacht und braucht einen Sündenbock. Und als Sündenbock sucht er sich natürlich den dümmsten aus, den naivsten, und das ist James King. Scheißt den an. Er kommt vor Gericht. Vorher wird natürlich gezeigt, wie reich der ist. Der hat eine super heiße Trophy-Freundin, gespielt von Alison Brie, die eigentlich die ganze Zeit nur in Reizwäsche rumläuft. Also ich kann mir vorstellen, dass der Titel Get Hard wahrscheinlich auf ihre Rolle bezogen ist, weil die ist schon sehr, sehr heiß hier in dem Film, muss man mal sagen. Und er wird zu einer Klassstrafe verdonnert. Er soll nämlich nach St. Quentin. Und der Richter ordnet ihm an, für die Zahlung einer ziemlich hohen Summe an Kaution hat er einen Monat Zeit, seine Affairs in Order zu bringen, wie man so schön sagt. Also seine Sachen da zu organisieren und zu gucken, dass er dann seine Haftstrafe antreten kann. Und er ist natürlich völlig in Panik, weil der Typ ist unfähig zu existieren da draußen. Alles, was irgendwie ihm nicht abgenommen wird von irgendwelchen Haushältern, von Dienstmädchen. Er kennt sein eigenes Personal nicht. Also er ist so völlig oberflächlicher, reicher Fatzke. Mhm. Und dann gibt's da noch Danell. Und Danell, oder wie er von James King einfach genannt wird, Andrew, obwohl er nicht Andrew heißt, so, also er kann sich nicht mal seinen Namen merken, das ist einer seiner Autowäscher. Das ist der Typ, der in seiner Garage irgendwie seine 7 Autos und 8 Motorrädern, was alles so rumsteht, immer auf Hochglanz poliert. Und das schon seit Jahren. Und er träumt natürlich von einer eigenen Autowaschanlage, aber kann sich das natürlich nicht leisten. Und James King ist halt, er hat ihn schon mal gesehen, aber er weiß noch nicht mal, wer das ist, obwohl der Typ da 20 Jahre arbeitet. Das ist die Rolle von Kevin Hart. Mhm. Und weil Kevin Hart schwarz ist, ja, soll der ihn auf den Knast vorbereiten.
Das ist der ausschlaggebende Punkt. Er ist halt einfach der einzige Schwarze, den er kennt.
Er ist der einzige Schwarze, den er kennt, und er geht davon aus, dass er schon im Gefängnis war. Ja, eben, also oder dass er hinterfragt hat und so weiter. Das regt auch Kevin Hart ziemlich auf, aber er geht davon aus einfach mal, dass er Knast ist, weil you're black. Das ist schon mal eine geile Prämisse, schon ein bisschen rassistisch, aber gut, okay, was soll's. Mhm. Da muss man mal zwei Augen zudrücken bei Get Hard, ja, der Knastcoach.
Nee, ich meine, das wird ja thematisiert, dass seine Sichtweise ja eigentlich nur klar geht.
Ja, ja, eben. Und es ist ja auch fragwürdig, und auf der anderen Seite regt ihn das auch auf. Aber Danell braucht dringend Kohle. Und der verdient hier nicht besonders viel als sein Autowäscher. Und deswegen sieht er hier seine Gelegenheit und sagt, alles klar. Der lässt sich das gut bezahlen, dass er jetzt so tut, als wenn er schon Erfahrung im Knast hatte, und spielt die Rolle mit. Mhm. Und sagt, okay, er bereitet diesen James King dann auf den Knast vor. Ja. Und das ist mitunter schon wirklich lustig, Alter. Da sind schon Momente, wo ich mich wirklich totgelacht habe. Ich meine, allein schon, der Typ ist halt ein Lappen, James King. Ja, der ist ein absoluter Lappen. Der fängt dann an zu heulen, so, keine Ahnung, immer wenn irgendwas schief läuft und so. Und das Erste, was er macht, ist erstmal komplett verkleidet, irgendwie mit so einem falschen, halb runterhängenden Schnurrbart irgendwie seine Freundin zu besuchen und zurückzuholen da und zu dir zu sagen, ey, lass uns durchbrennen, komm, wir hauen hier ab nach Mexiko und so. Und die sitzt da im Yachtclub mit ihren 3 Freundinnen, so voll High Society. Sie ist übrigens die Tochter von seinem Chef, von Craig T. Nelson, aus der Firma.
Ah ja.
Und sie will aber mit ihm nichts zu tun haben, weil der ist jetzt pleite. Sein ganzer Reichtum, sein ganzes Haus, es wurde alles gefändet. Das ist jetzt alles irgendwie, das ist nicht mehr seins. Und er will halt nach Mexiko mit ihr durchbrennen und sie sagt halt so, nein, Mann, zwischen uns ist Schluss, so, weißt du, du hast kein Geld mehr, so. Also, die macht halt kein Hehl draus, dass sie halt so eine.
Ja, die ist ein Golddigger.
Dass sie ein Golddigger ist. Also, es ist eine richtige Bitch. Und dann versucht in den ersten Trainingsstunden Danell alias Kevin Hart ihn darauf vorzubereiten, auf den Knast, und will natürlich, dass er nicht so ein Lappen ist, sondern dass er halt hasserfüllter wird. Und er versucht es halt dadurch über die Schiene zu sagen, so, ja, guck mal deine Frau und so weiter, was die mit dir macht und wie sie dir die kalte Schulter zeigt und wie sie dich gerade irgendwie weggeschickt hat, als du sie holen wolltest und so. Und er will halt, dass er richtig sauer wird, weißt du, dass Will Ferrell halt aggro wird, so, dass er sich aufregt, dass er sagt, so, ja, Mann, okay, klar, ich zeig's allen. Stattdessen fängt er an zu heulen, Alter. Und sagt so, but I miss her so much und so. Er sagt so, Mann, die Schlampe hat das und das gemacht, but I miss her so much, und fängt an zu heulen. Er so, don't cry, motherfucker. Mhm. Und das ist schon sehr witzig, Alter. Dann gehen die in den Park, da stehen halt so Bodybuilder und Danell sagt halt zu ihm so, ja, du musst dich drauf vorbereiten, das sind halt alles Klopperknast, so, weißt du, die wollen ja halt da die Wäsche. Mhm. Du musst da hingehen, du musst so tun, als wenn du ihn auf die Fresse haust, du musst sie zum Kampf auffordern. Und da geht Will Ferrell in diesen Park, Alter, und stellt sich vor diesen Bodybuilder hin, Alter, und sagt so, hello! Er begrüßt dich, Alter. Und die gucken ihn so an und sagen so, who the fuck are you? Und dann sagt so, I wanna fight you. So ein Schrank, der Typ ist 2 Meter groß, Alter. Und der so, what the fuck? Und dann in dem Moment fängt er an wegzurennen und so, die rennen ihm halt hinterher und ey, das sind so witzige Szenen, Alter. Das ist wirklich lustig. Und der Film fängt super witzig an. Selbst Kevin Hart zeigt sich von einer wirklich lustigen Seite, weil der an einer Stelle versucht, ihn auf den Knast vorzubereiten und tanzt halt immer um ihn rum. Und spielt aber multiple Charaktere. Mhm. Spielt halt einmal Carlos, der so Latino ist, weißt du, der ihn von der Seite irgendwie anlabert und versucht irgendwie abzustechen. Dann ist da so ein Rassist, weißt du, dann geht da wieder eine Rolle des Rassisten, dann spielt er so halt einen schwarzen Inhäftling. Und dann rennt er um ihn rum und immer von einer verschiedenen Position spielt er zu verschiedenen Rollen, weißt du, das ist ganz cool, das ist ganz witzig, ja. Und selbst der hat hier wirklich ein paar Momente, die ich schon ziemlich geil finde. Aber es ist sehr platt. Also es ist definitiv platter Humor und nicht jeder wird hier seinen Spaß haben. Also es ist definitiv rassistisch. Es ist sehr homophob, deswegen wundere ich mich, dass du, der immer auf Political Correctness Wert legt und auch immer Wert drauf legt, irgendwie das das Rollen, ich fand es ja bei Splash sogar, dass es eine sexistisch angelegte Rolle ist. Und hier hast du halt eine Szene, wo die halt in so eine Schwulenbar gehen und wo halt Kevin Hart versucht halt, Will Ferrell die Angst von einem Penisblasen halt irgendwie den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil er muss halt einen von denen einblasen, damit er zumindest weiß, wie das ist, damit er da Erfahrung hat, damit er zumindest darauf reagieren kann, weißt, damit er da Erfahrung sammelt, bevor der Knast kommt und dann vergewaltigt wird.
Geile Strategie.
Ja, weil es ist immer besser, als wenn du von hinten irgendwie vergewaltigt wirst, es ist immer besser, wenn du demjenigen vielleicht einbläst und ihn so erleichterst. Das ist halt die Herangehensweise. Ja, und da gibt's tatsächlich eine Szene, wo die auf Klo gehen, wo Will Ferrell auf Klo mit so einem Schwulen geht und dann sich halt dagegen wehrt, dass er dem gerade einbläst und dann immer so mit dem Kopf vor und zurück geht und so. Und das ist schon unangenehm, ey. Das ist schon wirklich, also für einen Film von 2015 ist das schon politisch äußerst fragwürdig.
Okay.
Kann man schon nicht anders sehen. Kannst du dich noch erinnern an die Stellen? Ja. Aber trotz allem ist er so platt, wie er ist, der hat seine witzigen Momente. Der hat wirklich witzige Stellen. Mein Problem ist, dass er das Tempo nicht ganz durchhält. Also der wird in der zweiten Hälfte dann so ein bisschen lamer, die Witze funken dann nicht mehr so wie in der ersten Hälfte. Der ist richtig gut eingestiegen. Ich habe da gab es Momente, wo ich richtig gut gelacht habe. Aber dann später, da kommt noch die Rolle von Tier-Eye zum Tragen. Paul Ben-Victor ist noch zu sehen. Greg Gerwig ist dabei. Der kackt in der zweiten Hälfte so ein bisschen ab, aber ist trotzdem schon einer der, von der neueren Geschichte ist er schon einer der besseren Will Ferrell-Filme. Und was Kevin Hart angeht, ist das wahrscheinlich mein Highlight. Weil ich gehe mal davon aus, dass kein anderer Film, wo er involviert war, so viele Punkte gekriegt hat wie Get Hard jetzt gerade. Und das ist witzig. Also vor allem Kevin Hart, der hat ja selber keine Erfahrung mit dem Knast, der hat ja keine Ahnung. Und dann fängt er ihm an, das beizubringen, indem er Boys in the Hood zitiert. Indem er irgendwelche Momente aus Boys in the Hood nimmt und zitiert die dann so, weißt du? Und dann sind die irgendwann am Essenstisch und Will Ferrell sagt halt irgendwas, was er ihm beigebracht hat. Und die anderen sagen so, ich weiß nicht, ob das bei seiner Family war. Und die anderen sagen, das ist auch Boys in the Hood, Alter. Ist doch hier von wegen, ja, mein Kumpel Danell war im Knast und so. Und er sagt, hä? Nicht mein Kumpel Danell, so heißt er ja, sondern mein Kumpel irgendwie so und so war im Knast. Und er sagt er so, hä? Das ist doch die Geschichte von Boys in the Hood, die Dings erzählt, so, weißt du? Und er so, nein, das ist nicht Boys in the Hood und so. Und versucht das so wieder unter den Tisch zu kehren. Das heißt, er zitiert einfach irgendwelche Filme, die er gesehen hat, um da irgendwie so als harter Typ da durchzugehen. Er ist auch so.
Aber so habe ich das auch in Erinnerung, dass die sich eher über die Klischees lustig machen, als jetzt wirklich über die Sache. Also, weißt du, ich glaube, die machen sich auch da eher über homophobe Menschen lustig. Als über Schwule.
Ja, aber ich meine, so wie die Schwulen dargestellt sind in dem Lokal, da rennt ja einer sofort mit ihm irgendwie ins Klo und will sich einen blasen lassen von ihm. Von dem erstbesten Typen, der da kommt. Und das ist einfach mal Will Ferrell. Der will sich von Will Ferrell einen blasen lassen. Also, ich weiß nicht, ob das so ein...
Ja, warum nicht?
Normales Bild von einem Schwulen, sagst du. Warum nicht?
Nee, also ist ja auf die Situation angepasst. Ich will das nicht bewerten.
Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass nicht alle so reagieren würden.
Ja, du, was soll ich da sagen?
It's a joke, of course, but I don't know.
I don't know, ja.
Worum geht's?
Ja. Geil ist auch, dass Will Ferrell, das habe ich sogar damals mitbekommen, der ist in den Interviews zu dem Film, also an alles, was so Presseinterviews und so war, ist er an seinem Charakter geblieben. Der hat ja wirklich die ganze Zeit diesen James King gespielt, diesen Millionär, so, der nicht wusste.
Das hat er bei ein paar Filmen gemacht.
Ja. Ja. Der ist dann immer so, wenn die Tour dann von dem Film vorbei ist, dann ist er wieder der normale Will Ferrell gewesen.
Ich glaube, das fing tatsächlich mit Ron Burgundy an.
Ach, da war es
schon. Ja, weil der auch außerhalb von Anchorman dann voll oft irgendwo als Ron Burgundy aufgetreten ist. Der hat ja auch mal eine Laudatio, ich glaube, bei MTV Awards oder so.
Als
Ron Burgundy gehalten, ja.
Witzig. Ja.
Okay, du klingst begeistert.
Naja, begeistert ist ein bisschen zu viel. Das ist schon eine lustige Comedy für zwischendurch. Also hat mir gefallen, aber also begeistert ist ein bisschen zu viel Credit. Hab natürlich bessere Filme mit Will Ferrell gesehen, aber ich habe weniger erwartet. Wenn du die Punkte siehst, wenn du siehst, wie der Film allgemein abschneidet, der ist halt sehr flach, das ist ein sehr primitiver Humor, der ist halt sehr laut. Das ist einer von den Filmen, die halt so aggressiv halt auf die Fresse immer wieder irgendwelche Pointen bringen, ja. Wo halt viele aussteigen, wo sagen so, ja, das ist einfach zu, das ist zu auf die 12, so, das ist kein subtiler Humor, damit kann ich nichts anfangen. Und es gibt viele Filme, die mir in dieser Hinsicht nicht gefallen. Also Sisters ist ja auch so ein lauter, aggressiver Film mit Tina Fey. Und den Humor mochte ich gar nicht. Und der ist eigentlich vom Humorlevel oder so, oder vom Grad, wie die Witze dargestellt sind, weil die sind extrem, also extrem unsubtil, ist das auch einer davon. Aber der hat mir wiederum besser gefallen. Also es ist immer so, ist bei mir Hit and Miss.
Naja, du, unterm Strich geht's darum, was lustig ist.
I care about what's funny.
Ja.
Wenn du gelacht hast, hat's funktioniert.
Ja, ich war während des Films auf jeden Fall sehr euphorischer als die Dame, die gerade das Sample gesprochen hat. Jeff Daniels war im Gespräch für die Rolle.
Ach was?
Ja.
Das wäre ja auch ganz lustig gewesen.
Ich meine, Alison Brie in Reizwäsche, die sorgt ja auch für 1-2 Punkte extra. Insofern kann man auch nichts falsch machen. Get Hard, der Knastcoach aus dem Jahr 2015, geht 100 Minuten. Und auch das war ein Will Ferrell-Film, der äußerst erfolgreich an den Kinokassen lief, weil das Budget von 40 Millionen, das hat er getoppt und hat weltweit fast 112 Millionen eingespielt.
Na, hat Kevin Hart bestimmt auch geholfen.
Ja, das war natürlich ein Couple, was an den Kinokassen ganz gut funktioniert hat. Kann ich bei Netflix sehen übrigens, für diejenigen, die da doch mal reinschauen wollen. Aber ich habe die Befürchtung, dass nicht alle den lustig finden werden. Ja?
Ja.
Dann würde ich mal zu den Punkten überleiten. IMDb 6,0, Metascore 34. Hier wird es schon mal rot. Rotten Tomatoes 4,4.
What? 4,4 von der Kritik?
4,4 von der Kritik von 10, richtig.
Alter.
Vom Publikum gibt es 3,2. Das klingt schon fast versöhnlich. Und Letterboxd ist hier auch eher in der unteren Hälfte mit 2,3.
Wirklich?
Ja, ja, das ist nicht toll.
So scheiße kommt der überall an.
Ja, das ist natürlich, das ist jetzt nicht so der Humor, der groß gefeiert wird, sondern...
Ja, aber es ist immer noch Will Ferrell, Alter, der so...
Nicht alle haben diesen Status von Will Ferrell wie du. Vergiss das nicht, Lee.
Hallo, es ist immer noch einer der Größten.
Ich weiß.
Ah.
Es ist ein Gott für dich, aber nicht für alle Menschen da draußen.
Ja. Hier.
Hey, I got a weird sense of humor. I'm a sick puppy.
Gleich mal den Herrn selbst.
Absolut, zitiert. Sick puppy. So, jetzt kannst du noch einen Joker nehmen. Noch haben wir einen Joker.
Ja,
die letzte Episode mit Joker.
Nee.
Joker ist immer noch für Pussys?
Sowieso, aber auch unabhängig davon habe ich eine genaue Vorstellung oder eine ungefähre Vorstellung, wo du hier bist. Das hat sich jetzt so ein bisschen relativiert durch die Zahlen. Weil, also wenn ich so wie du über diesen Film gerade gesprochen hätte, dann wäre ich hier bei 8 Punkten. Aber ich war die ganze Zeit so, dachte so, ach komm schon, ey, 7,5, das klingt nach 7,5, du bist hoffentlich bei 7,5. Aber jetzt so in der Relation, weil du ja auch sagst, so, das ist, du bist nicht begeistert und so, ich glaube, du bist bei 7.
Das ist gut, dass du das nochmal nach unten korrigiert hast. Ich habe geschwankt zwischen einer 6,5 und einer 7. Und habe mich dann mal für die pessimistische Variante entschieden, weil ich gedacht habe, ja, 7 ist ein bisschen zu viel.
Wirklich?
Ja, ja, dadurch hat er in der zweiten Hälfte hat er ein bisschen abgebaut. Das war am Anfang ganz klar eine 7 und danach musste ich leider ein bisschen nach unten korrigieren. Also der war nie höher als eine 7. Das ist, ich bin da, wie gesagt, du hängst dich jetzt ein bisschen zu sehr auf bei dem von wegen, ich bin positiv überrascht, weil ich wirklich nichts erwartet habe. Ich habe erwartet, dass ich hier 3 Punkte gebe oder so. Weil alle sagen so von wegen, ja, echt? Punkt.
Okay, das ist wow.
Ich habe dich auch so in Erinnerung, dass du gesagt hast, ja, den muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben.
Doch, also ich hätte sofort gesagt, den kannst du dir auf jeden Fall problemlos angucken.
Ja, dann habe ich dich da falsch,
gedacht. Bei Holmes und Watson bin ich wirklich davor, kurz davor, Leuten davon abzuraten, weil das wirklich tat echt weh.
Und das will schon was heißen bei einem Will Ferrell-Film. Ja, nee, das hatte ich so ein bisschen im Kopf, deswegen war ich da eher positiv gestimmt, aber das heißt nicht, dass dieser Film jetzt so mega gut ist, aber... sind immer noch 3 Punkte bei Letterboxd, also ist jetzt nicht die Welt, aber...
Na, aber dann sehen wir das ja scheinbar sehr ähnlich.
Ja, wir sind schon in einer ähnlichen Area.
Okay, krass.
Dann werde ich dich, trage ich dich mit 7 Punkten in die Tabelle ein, oder?
Mhm.
Wenn das mal,
kannst du gerne machen.
Wenn du es gerade erwähnt hast. Ja, Get Hard, der Knastcoach, 2015. Meine Will Ferrell Comedy von mir.
Alright. Wie mache ich jetzt weiter? Ich habe eigentlich 2 Comedies.
Comedy-Show?
Naja, nicht wirklich, weil das ist ein Ding, da habe ich mich im Vorfeld gar nicht groß schlau gemacht, was da genremäßig draufsteht. Weil das ist nämlich verwirrend, Alter. Weil hier steht Comedy, Crime und Horror. Ist ab 18 freigegeben. Mhm. Und ist eine französisch-deutsche Produktion. Nee, ich glaube, es ist sogar eine deutsche Produktion, aber mit sehr viel französischer Beteiligung. Aus dem Jahr 1974, Le Trio Infernal. Trio Infernal, wie er auf Deutsch heißt.
Mhm.
Oder glaube ich auch, das ist der internationale Titel auch. Und eben ein Film, der mit deutschen Geldern entstanden ist. Das ist auf jeden Fall auch eben eine deutsche Produktionsfirma beteiligt. Im Vorspann sieht man auch recht viel deutsche Namen. Regisseur des Ganzen, aber ein Franzose und die Autoren auch. Also es basiert auf einem Buch von Solange Fasquelle und Francis Giraud. Und Jacques Rouffiot haben daraus ein Drehbuch geschrieben und Francis Giraud hat hier auch Regie geführt.
Mhm.
Der hat nicht allzu viel gemacht. Der hat recht viel Fernsehen und Dokus gemacht. Und das ist hier aber sein erster Langfilm von diesen 22 Credits. Deswegen ist also kein großer Name. Aber Musik hat Ennio Morricone gemacht.
Oh la la.
Ja, das ist aber stellenweise echt ein bisschen weird, was hier musikalisch passiert. Und das ist sowieso was, Alter, bei dem Film, ich war positiv gestimmt und das fing auch so an, dass ich dachte, ah, okay, cool, hab ansatzweise eine Vorstellung, wo das hingeht und dann wird's plötzlich ganz anders und dieser Film hat ernsthafte Tonalitätsprobleme. Weil das wirklich mal so ist, da komme ich gleich zu. Mhm. Zur Handlung. Wir befinden uns im Marseille der 30er Jahre. Und am Anfang wird kurz erzählt, dass unser Held des Films, Georges Sarret, bekommt einen Orden verliehen, weil der im Ersten Weltkrieg was gerissen hat. Und dann ist das vorbei. Und deswegen sind wir jetzt eben in den 30er Jahren in Marseille. Und er verdient seinen Lebensunterhalt als angesehener Anwalt. Und dann sehen wir, dass er aber so Liebschaften am Laufen hat mit zwei deutschen Ladies, die auch noch Schwestern sind. Und die drohen abgeschoben zu werden. Das ist einmal Philomène Schmidt und ihre Schwester heißt Katrin. Und die beiden, naja eben, die haben keinen französischen Pass und drohen abgeschoben zu werden. Da hat er, weil er ja mit beiden was am Laufen hat, hat er den geilen Plan, dass die einen alten Typen heiraten und auf dem Weg an Kohle kommen. Deswegen, also im Grunde auch so ein bisschen das Golddigger-Schema. Mhm. Nur halt von ihm so ein bisschen gepimpt. Und so passiert es dann auch, dass dann eben allen voran erstmal Philomena einen Mann bekommt, der dann auch passenderweise einen Monat später stirbt. Und daraus machen die dann so ein bisschen System, bis sie dann natürlich auch nachhelfen, dass die Leute möglichst schnell sterben. Da geht es dann auch noch um Versicherungsbetrug, weil die dann auch noch knallhart im Vorfeld eine Versicherung abschließen. Da wird dann ein Typ bezahlt, der sich als der alte Mann ausgibt, geht dann zum Arzt, lässt sich bescheinigen, dass alles cool ist. Das heißt, die Lebensversicherung kann abgeschlossen werden. Und der Typ ist aber halt nicht wirklich gesund. Und in der Regel sterben die dann eben von alleine oder es wird nachgeholfen. Und dann wird auf dem Weg das Vermögen kassiert, was die Leute haben. Oder eben die Lebensversicherung. Und so haben die hier halt so ein Scheme am Laufen, dieses Trio Infernal, in dem hier alte Typen abgezogen werden. Oder zum Teil eben auch umgebracht werden.
Oha.
Und das soll lustig sein. Du hast da auch immer wieder so ein paar Szenen, wo es ein bisschen lauter und hektischer wird und so. Aber dann passieren eben auch wirklich blutige Dinge. Und das geht sich von der Tonalität her nicht wirklich aus, weil eigentlich verleitet dich der Film so ein bisschen dazu, das als Drama aufzufassen, weil dann auch gezeigt wird, dass es, wie es den Charakteren geht mit dem, was sie da machen oder was, ne, was so der Motor ist, der sie antreibt. Aber dann hast du zum Beispiel allen voran hier die Schwester, weil an einem Punkt bringen die dann knallhart so einen Typ und seine Frau um, bei denen die da gerade zu Gast sind, machen sich dann in der Hütte bereit und die Schwester ist dann erstmal so fassungslos darüber, dass die jetzt da einfach diese zwei Menschen umgebracht haben, leert sich dann voll schnell Schnaps rein und kotzt dann auch erstmal, weil sie das so mitnimmt. Mhm. Und dann hast du aber ein paar Szenen weiter, nachdem die sich dann eben die Leichen lösen sie dann in der Badewanne auf, schöpfen das dann in so Eimer und entsorgen diese Eimer im Garten, vergraben das dann und so. Und unter der Sequenz liegt dann aber so total fröhliche Zirkusmucke von Ennio Morricone und es ist voll weird, Alter. Mhm. Gerade wurde noch gekotzt und dann soll es aber irgendwie lustig sein. Und das ist also wirklich, wirklich weird. Und deswegen ist das, dass der Film wird von Minute zu Minute schlechter, weil du halt, ja, also weißt du, gerade werden zwei Leute erschossen, es ist alles sehr blutig, dann werden die Leichen die Treppe hochgeschleppt, alles ist voller Blut, dann wird da Säure rübergekippt und dann stehen die da mit Gasmasken und der Schöpfkelle und schöpfen die Überbleibsel in irgendwelche Eimer. Er rutscht dann auch noch aus auf der Suppe und so und dann geht's eben die Treppe runter und dann raus in den Garten und das alles begleitet von so einer Mutter. Also es ist wirklich...
An dem Video habe ich natürlich gedacht, ja.
Ja, also es ist wirklich schwierig. Es ist, weil wie gesagt, du also keine der beiden Tonalitäten funktioniert wirklich. Weißt du, das ist zu keinem Zeitpunkt, das ist wirklich Horror. Mhm. Und das ist aber auch nicht so überspitzt dargestellte Gewalt, dass das irgendwie dann schon wieder lustig ist.
Aber es ist wahrscheinlich der Plan, es so ein bisschen konträr zu machen, also die Musik anders zu gestalten als gerade die Szenerie, um so diesen Horrorfaktor.
Aber das ist wahrscheinlich wirklich, die Kunst. Das geht nicht auf. Und
okay.
Jetzt gibt dir das, weil der Film ist auch noch gut besetzt. Wir haben nämlich Georges Sarré wird von Michel Piccoli gespielt.
Ah, großer Name.
Richtig großer französischer Name. Der Herr ist ja auch erst 2020 gestorben. Mhm. Hatte seinen Durchbruch zweifelsohne mit Die Verachtung. Aber Alter, der Typ, der war jetzt, ich meine, der war jetzt einfach mal kurz, über 70 Jahre war der Typ vor der Kamera. Mhm. Das ist unglaublich, Alter. 241 Credits. Das ist halt einfach mal der europäische Eric Roberts.
Das ist eine Menge.
Unglaublich, welche 241 Dinge hat er gemacht. Naja, und die ältere Schwester von den deutschen Mädels, die wird von Romy Schneider gespielt. Und ihre Schwester, weil Uschi Glas keinen Bock hatte, der wurde die Rolle nämlich angeboten, die hat sie abgelehnt. Geworden ist es dann Mascha Gonska. Und die Dame, 26 Credits, nicht wahnsinnig viel gemacht, aber eben gebürtige Französin. Deswegen ist das mit dem Deutsch dann auch manchmal so ein bisschen schwierig, weil die Schwestern untereinander sprechen natürlich Deutsch. Mhm. Sonst wird Französisch gesprochen. Ja, also Piccoli verliert dann an der einen oder anderen Stelle auch ein paar Worte auf Deutsch, aber im Grunde ist hier alles Französisch, weil wir befinden uns ja auch in Frankreich. Und es geht ja auch darum, in Frankreich zu bleiben für die beiden deutschen Ladies. Ja, und ich meine, das ist jetzt von Romy Schneider natürlich, ne, der Film ist von 74, die ist 82 ja schon gestorben, mit 43 Jahren. Das wurde ja auch nie so richtig aufgeklärt. Ich glaube, offiziell hieß es Herzstillstand, aber die hat sich ja irgendwie mörderviele Tabletten eingebaut in der Nacht, in der sie gestorben ist. Oder gab es ja immer auch Gerüchte, dass die sich dann selbst umgebracht hat, wie auch immer. Mhm. Jedenfalls viel zu früh gestorben. Und die ist ja schon, war ja ein Riesenstar. Und so gesehen haben wir eben mit ihm und ihr schon ein großes Leinwandpaar. Aber er ist also auch stellenweise so drüber mit dem, was hier lustig sein soll, weißt du? Und ich meine, der krabbelt natürlich die dann auch permanent an, ne? So die beiden Schwestern bei jeder Gelegenheit. Mhm. Und dann fließt auch immer Champagner in Strömen und so. Und das ist halt so ein Lebemann. Aber eben, es ist stellenweise wirklich so dick aufgetragen und das ist nicht lustig, Alter. Und das Ganze geht eine Stunde, 47 Minuten. Und also spätestens nach dem ersten Akt geht's echt hart bergab. Mhm. Da verliert er einen auch immer wieder so, weil das ist wirklich so unorganisch, diese Wechsel in der Tonalität. Das ist auch nicht... Dadurch, das ist auch nicht wirklich eine schwarze Komödie dadurch, weißt du, weil das ist jetzt so, ich meine, aus England gibt es unzählige Filme, die genau das hinbekommen. Hm. Dieses Makabere, dass das lustig ist, weil da eben mit dem Tod irgendwie so makaber umgegangen wird. Aber
ich glaube auch in Frankreich hat man ein paar Filme mit so ziemlich tief schwarzen Humor gebracht, wo auch so, also gerade die Filme von Jean-Jacques Onno hier, Der Koch, Der Lieb und der Liebhaber oder wie er hieß zum Beispiel, der ist auch sehr blutig unterm Strich, aber trotzdem ist es ein gewisser Humor, der den Film durchzieht. Also
okay.
Die haben auch einige Filme in diesem.
Ja, also aus Frankreich kenne ich echt, also was das Humorlevel angeht, wirklich Sachen aus einer anderen Richtung. Mhm. Ja, das fand ich hier echt schwierig. Also, das ist wirklich kein guter Film, Alter. Das ist im ersten Drittel hat das so ein paar Schauwerte und also man sieht ja natürlich auch unnötig viel nackte Haut. Hm. Aber irgendwie geht das
unnötig,
alles nicht.
Unnötig, ja.
The Lees have always been perverts.
Das sagt Lee.
Ja, ja.
What the fuck?
Ja, weil es nicht wirklich was dazu beiträgt. Das macht es nicht lustiger oder irgendwie spannender. Es ist alles irgendwie weird.
So wie die Nazi-Tiddies in Get Hard, die auf die Windschutzscheibe knallen.
Ja, das fand ich, glaube ich, Längen unterhaltsamer. Ja, aber ist natürlich auch, ist jetzt ein kleiner Film, den haben sich auch nicht wirklich viele Leute angeguckt, weil der hat kaum Zahlen, die man findet. Also es beschränkt sich hier wirklich auf einen IMDb-Wert von 6,3 und eine Letterbox-Bewertung von 3,2. Das ist also sehr ähnlich. Aber das sind gerade mal 298 Logs auf IMDb, auf Letterbox.
Okay, das ist nicht viel.
Und ja, eben, wir finden das ja schon erwähnenswert, wenn es im vierstelligen Bereich ist. Jetzt ist das hier gerade mal im unteren dreistelligen Bereich. Also
machen wir noch so einen nachher als gemeinsamen Film.
Mhm. Ja, und den kann man sich schenken. Ist wirklich kein geiler Film.
Schade.
Ja.
Hättest du mal hier so ein Geheimtipp hier, so eine Perle, die keiner kennt, irgendwie auspacken können.
Mhm.
Und dann war das nichts.
Nee, leider nicht. Also da habe ich in letzter Zeit wirklich, gerade aus Frankreich oder mit französischer Beteiligung, sehr viel Besseres gesehen als diesen Film.
Mhm.
Ja, willst du raten?
Naja, komm hier. Letzte Runde und so.
Guess ist mutig.
Letzte Runde des Monats, ja. Guess ist mutig. Das ist natürlich die Stelle, wo ich wahrscheinlich einen Joker hätte ziehen können. Aber ich weiß noch nicht, wie du hier zu meinem Landsleute-Film hier stehst. Deswegen, der könnte genauso tricky sein.
Mhm.
Also sage ich 3,5. Shit, fast hätte
ich. Ja, aber hey, das ist immer noch verdammt nah dran.
Ja, hätte schlimmer ausgehen können.
Ey, auf jeden Fall. Deswegen, ja, freut mich. Hätte ich nicht gedacht, dass du den rätst.
Mhm.
Cool. So viel zu Le Trio Infernal. Das war nichts, ey.
Nicht der Rede wert.
Nee. Also da habe ich wirklich sowohl von Michel Piccoli als auch von Romy Schneider schon einiges Besseres gesehen. Das war komisch.
Aber bei der Anzahl an Credits könnte man wahrscheinlich meinen, dass nicht alles geil ist, was er gemacht hat.
Ach, von ihm? Nee, das zweifelsohne. Also das hat er hier, glaube ich, auch, da war der wahrscheinlich schon an einem Punkt, wo der so einen Status hatte, dass der die Sachen einfach nur noch so runtergespielt hat, ey, weil, also das...
Also schauspielerisch, glaube ich, hat er so im allgemeinen Filmspektrum ein anderes Ansehen als Eric Roberts, aber so filmtechnisch erwartet man von Eric Roberts wahrscheinlich auch nicht nur Glanzlicht. Dann
aber das ist schon auch krass, ne, weil ich meine, auch ein Eric Roberts war Oscar nominiert.
Ja, ja, klar.
Darf man halt auch nicht vergessen.
Aber das wird schon gerne so als 36 Mafia genannt, so von wegen Eric Roberts war für einen Oscar nominiert, so wie Benji für einen Oscar nominiert.
Ja,
also weil
aber
ist ja jetzt nicht der Riesenschauspieler.
Weil er in der Summe halt auch wahnsinnig viel kleine Sachen gemacht hat, die dann fast immer zwangsläufig auch nicht die tollsten Filme sind.
Mhm.
Aber nur weil der viel arbeitet, heißt es ja nicht, dass er tendenziell
das nicht
kann. Ne? Also
ja, das nicht.
Ja.
Aber er ist für mich halt mehr ein B-Bösewicht in Actionfilmen der 80er als jetzt dieser Oscar-nominierte Schauspieler, weißt du, wie er war.
Ja.
Sondern das ist ja auch immer so ein bisschen so die eigene Auffassung.
Mhm.
Gut.
Okay.
Trio Infernal.
Kommen wir zu unserem gemeinsamen Film.
Ja. Grüßen wir Atombomb und kommen zu einem Film, der auch sehr selten gelockt worden ist bei Letterboxd. Der ist bei 486 Views. Das ist nicht viel.
Ja.
Der hat nicht mal die 500 erreicht und mich würde echt, also mich würde A interessieren,
aber schon das Doppelte, ne? Fast.
Schon das Doppelte. Ja. Mich würde wirklich interessieren, wie Atombomb an diesen Film reingekommen ist, wo er den gesehen hat.
Hm.
Und mich würde auch interessieren, warum Classic Dave den in seiner Sammlung hat. Das ist natürlich, das ist die nächste Frage. Von Classic Dave haben wir uns die Scheibe ausgeliehen.
Ja.
Und dass der den auf DVD hat, finde ich auch ein bisschen erstaunlich, weil woher kommt, warum? Also war der irgendwo...
warum?
Nee, ich habe natürlich überlegt, warum kauft man sich denn den Film? Ich habe was davon gehört, das sind meine Landsleute, also.
Ja,
ist abgefahren.
Fand ich auch komisch. Aber jetzt muss ich mal den Guess machen hier. Jetzt kann ich das nämlich auch endlich mal sagen. Endlich mal ein Film, der mir erklärt, warum bei dir im Eingang so ein Holzhammer hängt.
Ja, siehst du?
Jetzt weiß ich's.
Jetzt weißt du Bescheid, ja.
Tja.
Und
fast schon dokumentarisch, dieser Film.
Ja. Ich wusste auch nicht, dass Teile meines Volks da bei der Ehefrau einfach ein Tuch übers Gesicht legen. Das hätte vielleicht bei dem einen oder anderen One-Night-Stand in meiner Vergangenheit hätte das auch geholfen.
Ach, siehst du, und ich dachte auch, jetzt endlich vervollständigt sich hier mein Bild, wie es zu deinem Frauenbild kommen konnte.
Mein schlimmes...
auch so deine Vorstellung von den Dingen, die eine Frau darf und nicht darf oder was so ihre Vorgeschichte angeht und so.
Du findest, ich bin dann schon identifizierbar mit diesen Bergmenschen da, ja?
Ja, ja.
Mit diesem Bergvolk da.
Bei so ein paar Sachen dachte ich so, ah, alles klar, jetzt setzt sich das zusammen. It's all coming together.
What the fuck, Alter?
Mhm. Ja, oh Mann, ich bin so gespannt, wie du diesen Film fandest, ey.
Ich auch. Ich bin auch umso gespannter.
Lustig. Ja, Schönheit der Sünde ist der deutsche Titel.
Ja.
Haben wir jetzt lange drum rumgedruckst.
Le Porta Barocca. Diesmal kann ich natürlich auch den Originaltitel aussprechen.
Ah, sehr schön.
Ja.
Ist das denn sinngemäß übersetzt?
Nicht wirklich. Weil Le Porta Barocca heißt so viel wie die Schönheit des Flusses.
Des Flusses?
Ja.
Okay.
Oder des Bachs vielmehr. Also... Die Schönheit des Bachs würde ich es übersetzen. Insofern haut das nicht hin mit dem englischen Titel.
Wow, weil also ja auch der internationale Titel Beauty of Sin ist ja dann schon sehr nah am Deutschen. Mhm. Wie sind die bei Sünde gelandet? Wenn, also klar, inhaltlich ergibt sich das schon ein Stück weit, aber wenn du den Originaltitel hast, wo es um einen Fluss scheinbar geht.
Ja, das ist nicht akkurat übersetzt. Beauty of Vice und Beauty of Sin, schöner Bach.
Aber welcher Bach oder welcher Fluss spielt denn in dem Film überhaupt eine Rolle? Also das wiederum verstehe ich nicht so ganz, wo da der...
Na, ich kann es mir denken, weil das spielt schon einen Fluss, eine Rolle, der eine gewisse Grenze darstellt in dem Film.
Ah ja?
Ja, muss ja übers Wasser, um an einen bestimmten Ort zu kommen, so ein bisschen. Das ist ja so eine, also ich greife jetzt voraus, aber es ist ja so eine Insel. Und du musst ja so ein bisschen durchs Wasser laufen, um zu dieser Insel zu kommen. Und das ist ja so ein bisschen abgelegen.
Was denn für eine, okay, weil die sprechen hier immer noch von der Küste.
Ja, es ist an der Küste, aber es ist doch trotzdem so, da kommt doch so ein kleiner Wasserabschnitt. Das ist für mich so ein Bach, wo die halt durchlaufen, um darüber zu kommen.
Ach so.
Und das ist für mich, glaube ich, dieser Bach, von dem geredet wird. Aber ich kann mich auch täuschen.
So, dass das quasi das Anziehende, was hinter dem Bach ist.
Ja.
Okay.
Richtig. Mhm. Oder dass das die Grenze ist zwischen Moral und Nichtmoral.
Ja,
und
ja klar, kann man so auch sinnbildlich interpretieren kann. Verstehen, logisch. Ja, weil das Pendant dazu ist ein Dorf in den Bergen. Mhm. Mhm. Gut, willst du erzählen, was hier geht?
Wie du willst, also ich kann es probieren. Ansonsten, ich habe ja hier nicht viel rausgeschrieben, das habe ich nicht mehr geschafft, insofern...
Ach so, ich kann das auch gerne übernehmen.
Aber versuch mal, ich kann ja dann...
Ja. Ergänzen. Genau, du kannst da auch die kulturellen Backgrounds vielleicht zuliefern.
Ja, nicht so richtig, weil
schade, ey.
Wir möchten mal an der Stelle hier festhalten, dass ich aus einer Großstadt bin und dass ich eher so aus dem zivilisierteren Teil Serbiens herkomme und meine Eltern auch. Die sind immerhin aus der Hauptstadt, also die sind jetzt nicht in den Bergen groß geworden, wo zwei Kühe irgendwie in dem Dorf da durchlaufen.
Eben, und wo man ein Auto hintragen muss, weil es da keine Autos gibt.
Und diese Bräuche hier mit diesem von wegen, ja, ich heirate und lege meiner Frau irgendwie ein Tuch übers Gesicht, wenn ich irgendwie mit der schlafe und so, das war mir alles neu. Ich habe das noch nie gehört und nie gesehen. Das habe ich komplett, also diese Kultur, die hier gezeigt wird, die habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Das war für mich auch komplett alles Neuland.
Ja, ich dachte, man hat rausgehört, dass das jetzt auch nicht wirklich ernst gemeint war.
Nein, aber ich meine nur, ich will es nur hier, nicht, dass die Leute sagen, ja, du musst doch wissen und so hin und her, sondern...
Nee, also das muss man nun wirklich nicht wissen, weil das ist jetzt, wenn die jetzt von irgendwelchen Bräuchen aus irgendeinem Schweizer Bergdorf was erzählen würden, da könnte ich ja auch nicht mitreden. Also deswegen das schon, wir befinden uns hier in Montenegro auch noch in einem völlig abgelegenen Dorf in den Bergen.
Ja, das
ist nichts. Und das ist halt wirklich, und ich glaube, dass die Zeit, die erzählt wird, ist auch noch irgendwie in den 70ern. Mhm. Und das heißt, der Film ist schon oldschool, aber die Bräuche, um die es da geht, wo eben manche Menschen ausbrechen wollen, die sind ein paar hundert Jahre alt. Also das ist ja auch gerade das Thema, dass die fernab von der Zivilisation sind und deswegen das Mindset der Leute da eben auch noch entsprechend zurückgeblieben ist. Mhm. Deswegen steigt der Film mit einer Sequenz ein, wo eine Ehefrau untreu wurde und es deswegen Brauch und Tradition ist, dass ihr Leben nun in den Händen ihres Mannes liegt und der muss eigentlich, wenn er seine Ehre behalten will, ist es sein Job jetzt, dieser Frau ein Laib Brot, den sie vorher gebacken hat, den hält sie sich über den Kopf und er haut mit einem fetten Holzhammer drauf und bringt sie so um. Damit steigt dieser Film ein. Mit einer Hinrichtung einer Frau. Witzigerweise ist das Cameo der tatsächlichen Frau des Regisseurs. Fand ich auch ganz schön geil. Mhm. Dass die Ehebrecherin im Prolog, dass das die Frau des Regisseurs ist. Und so wird dann eben erstmal etabliert, wir befinden uns hier eben in einer Zeit, wo solche alten Bräuche noch einen sehr hohen Stellenwert haben. Und in diesem Dorf geht es dann schwerpunktmäßig erstmal um eine Familie. Da ist eine Frau mit sehr vielen Kindern und der Mann kommt aber gerade erst wieder aus dem Ort, wo er arbeitet, der nämlich an der Küste ist, zurück. Und lässt er halt kurz den Patriarchen raushängen. Das ist schon auch so geil, weil die Mutter ist echt, dreht völlig hohl mit ihren 5 Kindern oder was. Ist dann aber auch super höflich, weil es eben alles sehr traditionell ist, super höflich zu ihrem Mann und freut sich, dass er wieder da ist. Und er sagt, naja, komm, ich weiß ja, warum du mich eigentlich vermisst hast. Und dann kommt eben erstmal der andere Brauch zum Einsatz. Es wird ein Tuch über den Kopf der Dame gelegt oder alternativ wird sie halt von hinten genommen. Sie legt sich dann schon entsprechend hin und sagt, komm, mach schnell, weil es steht ja hier noch eine Hochzeit an. wo sie auch noch hin müssen, weil das eben ein Dorf ist, das so klein ist, dass halt jeder jeden kennt und deswegen müssen sie dann eben noch zu dieser Hochzeit. Und der Mann ist halt der Big Shot.
Der große Zampano.
Aber wirklich. Ja. In dem Ort, er ist so ein Shotcaller. Kommt da eben an und hat sich völlig dekadent dann eben von irgendwie so ein paar Jungs sein Auto da hochtragen lassen, weil man da eh nur mit dem Esel hochkommt. Und er da oben aber einen auf dicke Buchse machen möchte und zeigen möchte, dass er ein Auto hat. Und fährt dann da, Bretter dann da durchs Dorf, die paar Meter von A nach B, um zu zeigen, dass er ein Auto hat. Und so ist dann eben dieses junge Paar, was da jetzt geheiratet hat, die sind, er ist sein Trauzeuge. Nee, andersrum. Der Typ, der geheiratet hat, war der Trauzeuge von ihm.
Genau.
Und deswegen sind die befreundet. Das scheint wohl eine krasse Bindung zu sein, wenn man so ein Trauzeuge ist. Und die sind eben so angetan von dieser Kosmopolit-Attitude von dem Herrn.
Ja, der ist halt der Städter. Der ist halt der Einzige, der es so ein bisschen rausgeschafft aus dem Dorf. Weißt du, der kommt halt ab und zu da vorbei, aber das ist halt so, der ist halt aus der Stadt.
Er ist aus der Stadt, weil er hat eben diesen Job an der Küste und lässt sich da auch entsprechend gut gehen und lässt das halt tierisch raushängen.
Ja, ja.
Und seine Frau sitzt eben mit, wirklich, mit dem wortwörtlichen Stall voller Kinder, sitzt die da in dem Bergdorf fest und muss auch noch dankbar dafür sein. Ja, und dann kommt eben dieses junge Paar, ist so angetan von diesem Lifestyle, den er so repräsentiert, dass die auch den Schritt wagen wollen und gehen mit an die Küste. Weil er ihnen auch sagt, pass auf, wenn du da hinkommst, ihr habt einen Job, ich besorge euch eine Unterkunft und euch wird es da gut gehen. Und er ist halt echt ein Typ, der wahnsinnig große Töne spuckt, permanent. Ja, aber sie nehmen das Angebot an und ziehen dann auch dahin, in diese Küstenregion. Er verschafft ihnen erstmal einen Job in so einer dem Mann erstmal einen Job in so einer Salzfabrik, der aber völlig unterbezahlt ist. Und sie fängt als Putzfrau in einem Nudistenlager an.
Dazu muss man sagen, dass Nudistenlager damals schon sehr, sehr innovativ waren. Das heißt, also es ist schon ein recht rückständiges Land. Und wenn du so ein Nudistencamp hast oder so ein FKK-Strand, das ist schon grundsätzlich auch bei der zivilen Bevölkerung ist das schon eher ein Kulturschock. Ja, geschweige denn bei den strenggläubigen Volk da aus Montenegro.
Genau. Und um diesen Clash geht es halt. Und
genau.
Interessanterweise hat eben auch noch ausgerechnet eine Frau dieses Lager gegründet, die sich das aber auch permanent von ihrem Vater und ihrem Mann anhören darf, dass das ja total unsittlich ist, wo ich auch so ein bisschen gedacht habe, so alle. Und die sitzen da jetzt seit 15 Jahren jeden Tag und heulen ihr die Ohren voll damit oder was? Das ist schon auch ein bisschen weiter hergeholt, aber...
Ja, aber es ist ja ein bisschen so dieses Zwiespältige, weil auf der anderen Seite, wenn die dann einen Spaziergang machen, dann siehst du den 80-jährigen Opa, wie er sich umdreht nach irgendeiner Nackten und sagt so, das sind aber hübsche Mädels, die herumlaufen, weißt du?
Ja.
Und dann aber, wenn die vor ihr sind, dann zetern die und sagen halt so, ja, du... bringst hier Schande über unsere Familie und so, weißt du? Also es ist ja schon ein bisschen so
dieses... Ich verstehe ja, was die erzählen aber wollen. Es ist ich so fand halt nur lustig, dieses, dass ausgerechnet die beiden Rollen, von wo halt erzählt wird, dass sie das Lager schon seit vielen Jahren führt, dass die dann immer noch da jeden Tag sitzen und sich beschweren. So. Aber ja, wie auch immer. Es geht um diesen Clash, weil jetzt eben diese streng religiöse und eben sehr auf Tradition bewusste kleine Familie da hinkommt. Und sie eben in diesem Nudistenlager arbeitet, anfangs ein Riesenproblem damit hat, bis sie dann die Wohnung eines Paares putzen muss. Das sind, die werden Ausländer genannt und ich glaube, das sind sollen Engländer sein oder
wahrscheinlich
wie auch immer, die sprechen Englisch. Und von denen ist sie so ein bisschen angetan. Und über die verändert sich ihr Blickwinkel auf die Stellung einer Frau in diesem Beziehungskontext und generell, was so die Rolle der Frau in der Gesellschaft angeht und Sexualität, wie man damit umgeht, all diese Themen. Ja, dadurch verändert sich ihre Sichtweise auf all das und deswegen geht es eben um diesen Kulturen-Clash im Grunde.
Ja. Wir sehen, wie diese strenggläubige Frau so ein bisschen auftaut. Die ist am Anfang natürlich geschockt von diesen nackten Menschen, die da rumlaufen, traut sich niemand da irgendwie ins Gesicht zu gucken und muss da die Zimmer sauber machen, aber so mit der Zeit, gerade durch diese beiden Touristen, die sie ja auch so ein bisschen involvieren wollen und die sie auch immer begrüßen und so, entdeckt sie dann ganz neue Seiten in der Zivilisation, die sie halt nicht kennt.
Ist natürlich ein sehr extremes Bild, was hier gezeichnet wird, weil sie kennt Nacktheit ja noch nicht mal aus dem eigenen Sexleben, weil wie gesagt, da wird mit voller Klamotte und sogar noch ein Tuch übers Gesicht, geht's da zur Sache. Und die anderen, die rennen permanent nackt rum, obwohl sie noch nicht mal Sex haben. Wobei auch das, ne, so, da wird quasi jeder Nudist wird als völlig sexhungriger oder sexbesessener Mensch dargestellt. Mhm. Das ist halt auch so ein bisschen. Also diese zwei Seiten, die hier gezeigt werden, da geht schon jede Seite wahnsinnig ins Extrem. Es gibt hier keine Grauzonen. Und das finde ich schon wahnsinnig plakativ.
Also ich betrachte diesen Film natürlich im Kontext seiner Zeit. Und das war natürlich eine Zeit, wo aus Amerika so Filme wie Porky's und American Ice Cream und Eis am Stiel aus Israel und so rübergeschwappt sind. Das heißt, du hast natürlich diese viele nackte Hautfilme, diese ganzen College-Filme, da waren ja ständig irgendwelche barbusigen Frauen und so. Mhm. Und das wollte der auch. Also jetzt hat Serbien sich so an diesen Film orientiert und hat auch so einen Film so ein bisschen.
Glaubst du, das sollte wirklich auch so lustig sein?
Ich glaube, das ist so ein bisschen in dieser Welle gekommen, ja. Weil du hast ja zum Beispiel bestes Beispiel hast du ja genannt, die Leiterin des Camps. Mhm. Ist so eine typischer Charakter aus diesen Knastfilmen, wo du dann nur Frauen drin hast und dann hast du so eine böse Direktorin, aber Eis am Stiel, weißt du, da hast du so eine Generälin und die Generälin ist dann so eine
strenge Krankenschwester und sowas.
Genau, so eine lesbische, halt nicht so gut aussehende, weißt du, die dann irgendwie, die sich dann auch von der emotionalen Seite zeigen kann. Das sind so alles Charaktere, wo ich gesagt habe, ja, die haben sich schon ein bisschen an diesen Film aus der damaligen Zeit orientiert und haben dann aber noch so einen Kulturclash-Drama-Aspekt noch mit reingenommen.
Mhm. Geht das auf für dich?
Ich fand's sympathisch. Ja, das geht auf. Also klar ist da ist ein bisschen Staub drauf mittlerweile und das ist sehr altmodisch, aber wenn ich betrachte, was sonst so in Serbien für Filme gedreht worden sind, das waren damals irgendwelche Partisanenkriegsfilme und irgendwelche Heldenfilme und so.
Ja gut, ich kann das halt null in der Relation sehen.
Ja, also ich habe jetzt auch nicht allzu viel gesehen, aber...
Also weil für mich muss der eben, wenn der in diese Richtung gehen soll, was die Tonalität angeht, dann muss der sich eben auch mit solchen Filmen messen.
Ja. Also natürlich ist ja ein bisschen plakativ, was du gerade sagst, aber grundsätzlich diese Entwicklung von diesem Mädchen und wie sie dann so auftaut durch diesen Job in diesem Nudistencamp, das fand ich schon irgendwie ganz süß.
Hm. Also ich meine, der geht eine Stunde 45 Minuten und ich finde, er braucht leider relativ lang, bis er überhaupt an den Punkt kommt, wo sie anfängt, eine Entwicklung zu machen. Mhm. Also das passiert, finde ich, weit nach der Hälfte des Films überhaupt, ne? Bis es mal in die Gänge kommt.
Würde ich auch sagen.
Und das ist, finde ich schon, also der hat auf jeden Fall ein paar Pacing-Probleme und dann finde ich eben dieses wahnsinnig Plakative in beide Richtungen. Es ist so schade, weil du hättest dich ja auch dann wirklich ganz konkret mit den Problemen emotionaler oder sonstiger Natur auch auseinandersetzen können. Also weißt du, man hätte das ja voll nutzen können. Und sie hier wirklich noch mehr ins Zentrum rücken, dass du halt auch ihren Struggle damit wirklich miterleben kannst oder mitfühlen kannst. So. Aber es bleibt wahnsinnig an der Oberfläche.
Ja.
Weil es eben so, du hast dieses Schwarz-Weiß-Ding. Sie ist quasi komplett bieder und auf der anderen Seite gibt es nur sexbesessene Nudisten. Und das verleitet sie so ein bisschen dazu, sich zu öffnen in ihrer Sexualität oder dass sie überhaupt ihre Sinnlichkeit mal wieder so ein bisschen von den Ketten löst, die ihr diese Tradition gegeben hat. So, ich verstehe, wo der hin will. Ich finde nur, also für mich funktioniert das nicht. Das ist
echt, ja?
Ich finde es dafür zu oberflächlich und es ist eben auch nicht lustig. Mhm. Fandst du das lustig?
An der einen oder anderen Stelle fand ich es auch lustig, ja.
Ja, also wobei doch so ein, zwei Mal dachte ich schon auch, okay, ja, witzig.
Der hat schon ein paar witzige Charaktere. Ich finde es auch gut, dass du im Gegensatz zu ihr siehst, dass ihr Mann, der ja mitgekommen ist in diese Stadt und so, und der auch Jobs angenommen hat, dass der sich halt null weiterentwickelt. Und dass sie praktisch so einen Sprung in ihrem Charakter macht, aber dass um sie rum praktisch alles stehen bleibt. Und dadurch merkt sie halt auch so, okay, die ist halt unglücklich so.
Aber fand ich halt auch so ein bisschen seltsam, dass das zu keinem Zeitpunkt thematisiert wurde. Weil ich finde, in dem Moment, wo sie erkennt, dass sie auch einen Anspruch auf Sinnlichkeit und eine eigene Sexualität hat, müsste sie doch auch zwangsläufig sofort erkennen, was für einen höheren Status ihr Mann schon allein hat. Allein aufgrund der Tatsache, dass der ein Mann ist. Weil ich meine, wie oft fällt dieser Satz hier von irgendwelchen Opas oder dann auch eben Typen im Alter von unserem Protagonisten hier, wo es dann heißt, ja, siehst du, du lässt deine Frau reden. Damit geht das erste Problem schon los.
Ja, genau.
Und dass das nicht mehr thematisiert wird auch, weißt du? So, dass in dem Moment, wo sie realisiert, dass sie Anspruch auf diese Dinge hat, müsste sie auch realisieren, dass sie niemals an den Status von einem Mann kommen wird, so wie dieses Geflecht strukturiert ist.
Ja, klar. Das ist auch so. Aber das sieht sie auch ein, wenn du die Endszene vor Augen hast oder beziehungsweise wie dieser Film dann letztendlich verläuft. Also das versteht ja, sie, glaube ich, schon.
Aber es findet eben nicht wirklich eine Auseinandersetzung damit statt, finde ich. Das passiert nur wahnsinnig oberflächlich über diese beiden Extreme.
Also der Film geht jetzt nicht allzu sehr in die Tiefe. Der hat doch seine Marken in der Inszenierung, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist jetzt nicht... Ist jetzt kein runder Film, aber...
Na ja, gut, wie das dann filmisch aussieht, finde ich, ist nochmal ein bisschen was anderes. Mhm. Ich meine, da hat der mich schon so ein bisschen an die Filme, die du beschrieben hast, erinnert. Also auch da natürlich, das hätte technisch auch alles ein bisschen geiler sein können. Ne? So gerade die Szenen, die im Dunkeln spielen, da ist schon auch schwer was zu erkennen, finde ich. So, weil es stellenweise einfach wirklich...
Ach, nach Fantastic Four sah das für mich wie ein Full-HD-Film aus.
Ja, ich war da stellenweise schon auch wieder an diesen Film erinnert. Also gerade so an diesen bei den Anfangssequenzen, die da im Dunkeln in den Bergen spielen, dachte ich schon auch so, Alter, was?
Für mich war das IMAX so dicht hintereinander, wie ich die gesehen habe. Maverick im IMAX, gleich Qualität.
Ja, okay, also du konntest dem was abgewinnen, ja.
Ich muss an der Stelle sagen, es ist natürlich extrem schade, weil Atom Bomb hat eigentlich eine coole Sache gemacht. Der hat uns einen Schweizer Film und einen serbischen Film gegeben, hat gesagt, pass auf, sucht euch aus, wenn ihr Lust drauf kommt. Mhm. Und wir haben den hier als Auftragsfilm genommen und kriegen die DVD von Dave und da ist einfach mal nur die deutsche Tonspur drauf.
Das kam noch dazu.
Das fand ich natürlich
richtig scheiße. Bei der Synchro habe ich mich stellenweise schon auch so ein bisschen an Bud Spencer und Co. erinnert.
Ja, genau. Das war so ein bisschen so die Tonalität von irgendwie einer Rihanna Celentano-Film. Weil das ist natürlich nicht die Riesenproduktion, dass der jetzt nicht in großen Synchronstudios irgendwie da perfekt synchronisiert worden ist, sondern es war schon so ein bisschen schnodderig. Und ich gucke mir in serbischen Filmen, habe aber keine Möglichkeit, den in OV zu gucken, sondern gucke ihn halt auch mit einer deutschen Synchro, was ich sowieso nicht mag.
Ja, fand das ich auch wirklich echt ärgerlich.
Habe ich natürlich sofort bei Amazon Prime geguckt, hätte auch Geld dafür bezahlt, habe gesagt, wenn da die serbische Tonspur drauf ist, gucke ich mir den da.
Nee, aber da ist er ja auch nur auf Deutsch.
Auch nur auf Deutsch, ja. Auch nur die deutsche Spur. Und das ist natürlich ärgerlich, dass ich mir den in Deutschland gucken müsste. Da hat er ein bisschen, also er hätte wahrscheinlich noch mehr gewonnen, wenn ich natürlich den in Landessprache gehört hätte mit den, ich wusste genau, wenn die irgendwie geflucht haben, was sie halt gerade im Serbischen sagen würden. Ich habe das sofort 1:1 übersetzen können. Aber habe halt nur die Deutschen.
Ich habe mir auch wirklich so oft bei diesen vermeintlich lustigen Momenten, dann habe ich mich sofort gefragt, wie das jetzt rübergekommen wäre, wenn man es im Original gehört hätte.
Da fehlt der Lokalkolorit halt.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob es dann so platt gewesen wäre, wie sie es für mich stellenweise angefühlt hat, weißt du?
Mag sein.
Es geht allein so, sind so Kleinigkeiten, wenn er irgendwie da zurück ins Dorf kommt, ganz am Anfang. Und dann seine Kinder begrüßt. Und du hast halt in der deutschen Synchro dann, wenn er da irgendwie das Baby anguckt oder so, das kleine Kind daneben irgendwie streichelt, macht er halt so. Ich hab wieder so, Alter, das ist irgendwie so Louis Finesse oder weißt du, so, es hat gleich was voll von so einem Lustmolch.
Was Perverses.
Ekelhaften Typ so. Und dann dachte ich mir so, okay, das wäre auf Serbisch garantiert nicht so rübergekommen. Also.
Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Das aber sind halt so Sachen. Gesagt, ja, das ist ja halt kein Blockbuster, deswegen.
Nee, klar, aber das tut der Sache halt nicht wirklich einen Gefallen. Ne?
Nee, das stimmt.
Das hat die Sache für mich echt schwierig gemacht. So. Und ich kann schon erkennen,
geärgert.
In den Ansätzen erkenne ich das und ich freue mich, wenn Leute dem was abgewinnen können. Ich bin nicht sauer auf den Film. So. Für mich hat da einfach ganz vieles nicht funktioniert.
Okay. Das sieht so aus, als wäre ich versöhnlicher bei.
Ja, klingt so. Aber ist jetzt für dich auch kein großes Kino, oder?
The Beauty of Vice. Nee, großes Kino ist anders. Aber ich habe mir halt gedacht, so okay, guck mal damals, so welche Filme sind da noch rausgekommen? Okay, da wollten die so ein bisschen auf der Welle auch mitreiten und haben dann so einen Rahmen reingenommen. Also der war, ich kann mir vorstellen, dass der in Serbien damals, also selbst meine Mutter kannte den ja auch.
Ich habe ja
den Titel erzählt, meinst du so, ach so, mit dem FKK-Strand, ja. Insofern ist das wahrscheinlich ein Film, der damals recht populär war.
Okay, witzig.
Also ist schon lustig. Insofern, dann ist natürlich schon Ewigkeiten her, also der Film ist halt alt, aber das geht schon. Also mit zwei Augen zudrücken kann man den Film schon ganz, ganz sympathisch finden.
Okay, na gut.
Guck mal da, wir machen gründlich.
Das ist Lies Bild von Balkanfrauen. Einfach ein Akzent von einem möchtigen Jugo-Akzent so von einer Putzfrau.
Quatsch, Alter. Oh mein Gott. Okay.
Man könnte meinen, der und ich sind die einzigen Jugos, die dir je begegnet sind.
Mhm, von wegen, Alter.
Naja.
Ich war ja auch schon mal mit Juo Ladies zusammen.
Stimmt, hast du mal erwähnt, dass du mal eine Balkan-Lady am Start hattest. Mhm. Ja. Ja, nicht und war die auch, guck mal hier, mach mal gründlich. Hat die geputzt den ganzen Tag? Nein, hat sie wahrscheinlich nicht.
Oh, aber die, naja, also.
Hat sie sich ein Tuch übers Gesicht gelegt?
So Wifi-Anleihen. Nee, nee.
So weit ging es dann nicht.
Nein, um Gottes Willen, das war eher das Gegenteil.
Nämlich.
Ja. Gib genau, aber mach schnell, wir müssen noch zur Hochzeit.
Genau, gib mir vorher ein Taschentuch. Mhm. Romantik pur.
Sagt dir denn der Regisseur was hier?
Nee.
Auch nicht.
Nee, also ich habe von den Machern hier, habe ich keine Ahnung, aber ich bin auch im serbischen Kino, bin ich nicht groß. Also ich kenne natürlich die ganz großen Namen, wenn du so, wenn du mich so fragst nach den serbischen Marlon Brandos, da könnte ich dir ein paar Namen nennen, aber hier so in so einem Film aus den 80ern, irgendwie Schauspieler, weiß nicht, ob die bekannt sind oder nicht, kann ich dir nicht mal sagen.
Okay, aber der, von dem Regisseur hast du sonst auch nichts?
Nee, weder vom Regisseur noch sonst. Also okay. Ich kenne, glaube ich, keinen einzigen serbischen Regisseur. Doch, Emir Kusturica kenne ich natürlich. Also der ist natürlich groß. Mhm. Ich weiß noch nicht mal, ob er Serbe ist. Aber das ist natürlich so von den Balkan-Regisseuren, ist das natürlich ein Riesenname. Hier, okay. Hier, kennst du ihn? Schwarze Katze und so?
Ich glaube nicht.
Oh, der hat wirklich gute Filme gemacht.
Okay.
Immer so ein bisschen in diesem, darf man jetzt nicht mehr sagen, jetzt weiß ich nicht, jetzt kenne ich das Pendant dazu nicht. Mhm. Im Gypsy-Milieu.
Gypsy ist genauso falsch, Alter.
Shakira hat einen Song, der Gypsy heißt. Wenn sie das singt, kann ich das auch sagen.
Mhm. Okay.
Ich habe das Z-Wort nicht benutzt.
Ja. Sinti und Roma heißen die.
Ach, Sinti und Roma darf man sagen. Mhm. Ja, im Sinti und Roma-Milieu.
Okay.
Roma. Da hat ja Rito einen Film drüber gemacht, über die. Huh. So, wollen wir zu den Punkten überleiten?
Ja.
Let's do this.
Da gibt es nämlich gar nicht so viele, weil das ist eben schon auch ein relativ seltenes Ding, haben wir vorhin schon gesagt. Auf IMDb kriegt der eine 7,9 und auf Letterboxd eine 3,9. Da sind irgendwie nur die Fans zugange. So.
Willst du raten?
Ja, natürlich. Mhm. Ich sag, du bist bei 7.
Das ist richtig.
So richtig, wunderbar. Willst du raten?
Ich mach spannend und nehme mir meinen Joker, damit ich am Ende nämlich nochmal alles rausholen kann. Mhm.
Ich bin bei 5.
5 von dir?
Ja.
Na gut. Ist ja nicht so prall.
Nee, wie gesagt, da hat einiges für mich nicht funktioniert.
Es ist ja im direkten Vergleich von Atombombs Auftragsfilm, die er hier aufgegeben hat in den letzten Monaten, ist das ja für mich ja schon top-notch hier mit 7 Punkten. Ja, das ist ja der Typ, von dem der Bud Spencer-Film kam. Das ist der Typ, von dem Naked Lunch kam. Das ist der Typ, von dem der indische Fliegenfilm kam. Also.
Dann war das ja jetzt wahrscheinlich sogar aus meiner Warte sein schlechtester, ne?
Da ist ja aus deiner Warte was das Schlechteste. Für mich war der mit 7 Punkten, glaube ich, schon ganz weit oben. Ich glaube, in der gleichen Region war höchstens hier der Wrestling-Film, hier, die Doku da. Mhm. Mit
David Arquette.
Mit David Arquette. Also den fand ich noch so von seinen Auftragsfilmen, fand ich den noch okay. Mhm. Aber Atombomb, der fordert meine Geduld hier mit seinen Aufträgen. Und diesmal kann ich mit leben.
Ja, schön. Gucken wir mal, wie das dann mit dem Schweizer Film funktioniert.
Gucken wir mal, wie es mit dem Schweizer Film funktioniert. Und gucken wir mal weiter. Gut.
Alright.
So wie zu Beauty of Sin, alle Auftragsfilme abgehakt für den Monat Juni.
Ganz vorbildlich haben wir das rechtzeitig gemacht.
So sieht's aus. Dann sind wir mal gespannt, was der Juli so bringt. Und ein paar Filme davon kennen wir ja und ein paar sind Erstsichtungen. Mhm. Finde ich immer interessant, was ihr uns da so beiträgt. Danke nochmal
an alle Supporter. Aber jetzt von den Filmen für Juli, da kennst du schon die meisten, ne?
Nee, ich habe da auch ganz viele Lücken. Also Fluch der Karibik ist natürlich ein Rewatch.
Ja, Bullet garantiert auch.
Bullet ist ein Rewatch.
Hustle and Flow kennst du bestimmt auch
nee,
schon.
Nee, das habe ich dir gesagt, dass ich Hustle and Flow zum Beispiel noch nie gesehen habe. Das haben wir hier schon erwähnt, dass das eine Erstsichtung wäre. Und ich kenne auch Scanners nicht.
Also. Krasser Scheiß. Beides Filme, von denen ich gedacht hätte, dass du sie gesehen hast. Und Monster Calls hast du auch noch nicht gesehen?
Nee, den habe ich im Regal. Den wollte ich schon lange gucken. Okay. Deswegen freue ich mich drauf. Mhm. Schafft Attenbomb hier nochmal einen Film, der über 7 Punkte landet? Das wäre zweimal hintereinander. Das wäre krass. Der ist auch von ihm.
Ja, stimmt.
Hat er mal diesmal hier in die Popcorn-Schiene geschlagen.
Ja, geil.
Aber ich habe viel Gutes über den Film gehört. Insofern wird langsam mit ihm. Mhm. Okay. Kommen wir zu einem anderen Film, nämlich zu meinem letzten dieser Episode. Und
das muss ja auch ein relativ aktueller sein dann.
Das ja, der ist relativ aktuell, gesagt, genau.
Gleiches Jahrzehnt.
Gut aufgepasst, der ist aus dem Jahr 2015. Und die Post-Governor-Filme von Arnold Schwarzenegger, die sind ja sehr durchwachsen.
Ja.
Wenn wir jetzt mal wirklich die Expendables-Reihe außen vor nehmen, war ja da wirklich eine Menge, da war ja kein Highlight dabei.
Ach, jetzt 2015, ich habe eine grobe Vorstellung, welcher das sein könnte.
Hast eine Vorstellung. Ich habe Sabotage gesehen, den fand ich scheiße. Ich habe The Last Stand gesehen, den fand ich scheiße. Ich fand die alle nicht gut. Jetzt habe ich es mal mit einem sehr kleinen Film probiert.
Ist das der mit dem Mädchen?
Du bist schon mal auf einer sehr guten Fährte. Ja. Dann meinst du wahrscheinlich den, den ich auch wirklich gesehen habe. Mhm. Maggie.
Ja.
Aus dem Jahr 2015.
So ein graues Cover, ne?
Genau.
Ja, ja. Graues Cover. Ja, wollte ich auch sehen. Witzig.
Wolltest du auch gucken? Mhm.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Cool. Hast du die Prämisse vor Augen? Also welches Genre dieser Film bedient?
Geht das nicht in so ein Zombie-Ding?
Vollkommen richtig, ja. Da bist du auf der richtigen Spur und somit ist das der erste Zombie-Film, beziehungsweise Film in der Zombie-Thematik, den Schwarzenegger hier gedreht hat.
Stimmt, der hat ja in dem Genre noch gar nichts gemacht, ja.
Der hat im Genre noch nichts gemacht und es sei an dieser Stelle erwähnt, das ist auch sein am kleinsten budgetierter Film seit Terminator.
Ach was.
Das heißt, Terminator 1 war noch so ein bisschen in der Region, das war ja auch ein ziemliches Low-Budget-Ding.
Krass.
Und alles, was danach kam, war teurer als Maggie.
Abgefahren, ey, weil vor allem, du hast ja gerade schon angerissen, so, der hat ja in den letzten Jahren wirklich auch so ein paar kleinere Filme gemacht.
Das war so Videothekenkram, ja, eben, so genau. Mit Stallone, dieser Knastfilm und so eine Sachen. So.
Naja, der war, gehört ja wahrscheinlich noch zu den größeren.
Ja.
Was war das? Escape Plan oder so, ne? Hieß der.
Ja, genau, Escape Plan. Da gab es ja aber einen zweiten Teil und so.
Nee, aber hier, wie hieß denn dieser Killing?
Achso, Killing Gunther.
Ja. Mhm. Das sah auch nach einem wahnsinnig kleinen budgetierten Film aus und so. Also so alte, solche Filme hat er doch viel gemacht in letzter Zeit.
Ja, ich habe doch diesen einen Film auch mit diesem Flugzeugabsturz, wo auch seine Tochter irgendwie umkommt und so.
Mhm.
Dieses Drama.
Okay, ja, aber Maggie Filme. Ist, okay, kleinstes Budget, krass.
Maggie ist kleinstes Budget, richtig. Das ist ein absoluter Indie-Film und der hat sich so für diesen Film eingesetzt, dass er auf seine Gage verzichtet hat, um hier mitzuspielen. Der hat für 0 okay. Dollar... hat er hier die Hauptrolle übernommen. Muss ich mir vorstellen, er hat kein Geld bekommen für diesen Film. Der wollte mitmachen.
Wie geil von ihm.
Ziemlich geiler Move, ja. Braucht er nicht mehr. Regisseur Henry Hobson, der hat nur Kurzfilme gedreht. Das ist der einzige Langfilm in seinem ganzen Vita. Aber der hat neulich einen Kurzfilm gedreht mit Idris Elba in der Hauptrolle. Der durchaus ein Name ist.
Ein Kurzfilm mit Idris Elba?
Habe ich gesehen, ja. Das ist sein letzter Credit.
Aha.
Drehbuchautor John Scott 3. Der heißt tatsächlich John Scott 3 mit einer Zahl am Ende. Also nicht mal irgendwie der dritte, sondern John Scott 3. Wieso? Terminator 3.
Okay.
Oder Lethal Weapon 3. Das habe ich auch noch, das hab ich auch nie gesehen, dass eine 3 da einfach hinterm Namen steht.
Nee, das habe ich auch noch nie erlebt.
Und das ist sein bisher einziger Credit. Also der hat noch nichts gemacht. Das ist, der hat das Drehbuch hier geschrieben.
Mhm.
Arnold Schwarzenegger spielt Wade Vogel. Und wir steigen in der Anfangsszene ein, wie ein, so ein offensichtlich Gesetzeshüter so ein Mädchen stellen in so einer Ghetto-ähnlichen Gegend, in so einer dunklen Gasse. Dieses Mädchen wird gespielt von Abigail Breslin. Das ist Little Rock aus Zombieland. Und die nehmen die dann mit. Wir wissen nicht, was mit der passiert ist. In der nächsten Einstellung sehen wir halt ein Krankenhaus, wo links und rechts irgendwelche Leute behandelt sind. Alles rennt hektisch durch die Gegend. Und wir sehen unseren Hauptcharakter Arnold Schwarzenegger als Wade Vogel da durch diese Patienten durchrennen und irgendjemanden suchen. Und dann kommt er in ein Zimmer, wo er besagtes Mädchen wiederfindet. Die umarmen sich und es wird klar, dass der Vater von dem Mädchen. Das ist seine Tochter, die festgenommen worden ist.
Mhm.
Und der Arzt redet mit ihm und sagt ihm, sie ist infiziert.
Oha.
Das heißt so viel wie, es gibt eine Virusepidemie. Die Leute, die von diesem Virus befallen sind, werden zu Zombies, werden zu Untoten.
Mhm.
Beißen die andere in dieser aggressiven Phase, kennen wir aus anderen Zombie-Filmen, dann sind die auch dem Tod geweiht. Aus Walking Dead und Co.
Ja. Und wahrscheinlich wie immer kein Heilmittel.
Kein Heilmittel und es gibt hier mehrere Methoden. Die Ärzte sagen auch zu ihm so, wenn wir sie nicht kennen würden, weil er ist ein angesehener Typ in dieser Kleinstadt, jeder kennt den, dann würden wir dieses Mädchen hier behalten, die würde in Quarantäne kommen, dann würde sie so eine Medizin gespritzt kriegen und das heißt, die wird halt verenden. Also man wartet halt nicht darauf, bis das Virus ausbricht. Aber da das noch ein frühes Stadium ist, man sieht halt so ein bisschen so die Stelle, wo sie gebissen worden ist am Arm, so am Unterarm, sagen die halt so, wir gehen mir jetzt 4 Wochen Zeit, dich von ihr zu verabschieden.
Okay.
Aber wenn das und das eintritt oder wenn die ersten Anzeichen von Aggression oder so an den Tag gelegt werden oder du erkennst, dass das nicht mehr deine Tochter ist, dann kommen wir die holen.
Okay.
Oder du musst sie halt, sagen die halt wirklich zu ihm so, du musst sie halt so, du musst sie halt selber um die Ecke bringen. Also muss ja halt die Schrotflinte an die Schläfe hängen. Und das ist natürlich ein Albtraum für einen Vater, wenn er die Ansage kriegt, so ja, pass auf, es kann passieren, dass du deiner Tochter hier, dass du deine leibliche Tochter erschießen musst.
Hm.
Okay. So, jetzt fährt er mit seiner Tochter, die wird dann wieder freigegeben und er fährt mit seiner Tochter zurück auf seine Farm. Das ist so ein abgelegenes Farmhaus. Da ist nichts groß außen rum. Und seine Frau wird gespielt von Jolie Richardson. Auch durchaus ein bekannter Name. Kenne ich natürlich aus Nip Tuck primär. Mhm. Die ist seine Frau und die hat zwei eigene Kinder. Also sie ist die Tochter von Arnold, ist aber nicht die leibliche Tochter von ihr. Sie hat wiederum zwei Kinder mit einem anderen Mann. Als erstes werden die beiden Kinder erstmal weggeschickt von der Farm.
Okay.
Weil sie natürlich nicht die beiden Kinder in Gefahr bringen will, falls da irgendwas passiert, falls sie ausbruch. Man kann es ja nicht richtig zeitig eingrenzen, wann das passiert. Und die Kinder werden erstmal irgendwie zum Onkel geschickt oder so.
Okay.
Und sie bekommt halt alles mit. Also sie ist ja nochmal dieses normale, sie weiß ja, dass sie infiziert ist, aber sie sieht natürlich, dass die Mutter ihre beiden Kinder wegschickt, weißt du, die so ihre Leihmutter und so und wie die sich verhalten und dass sie halt am Esstisch sitzt und die Mutter sagt halt so, ja, du musst die Wunde verbinden und ist halt total angewidert, weil sie halt diese Bisswunde sieht, weißt du, oder diese Wunde, die sich halt infiziert hat. Und sie ist halt so ein Teenager-Mädchen und steht halt auf und ist halt so, ja, danke, dass du so gastfreundlich bist, so, weißt du, und haut dann ab von dem Esstisch und so. Mhm. Und dazu muss man sagen, dass dieser Film alles anderes als das, was man aus einem anderen Film aus dem Zombie-Genre kennt, weil das ist ein Drama.
Okay.
Das ist wirklich null Zombie-Horror-Film, sondern nur die Prämisse ist Zombie-Horror.
Ja.
Alles andere geht eigentlich nur darum, dass sein Vater sich von seinem Mädchen verabschieden muss. Mhm. Wo es halt nur eine Frage der Zeit ist, wann sie halt irgendwie, wann sie halt die Seiten wechselt oder wann sie stirbt.
Mhm.
Und das kann in anderen Filmen irgendwie ein Krebsdrama sein oder weißt du, oder irgendein Krankheitsding. Hier ist halt eine Zombie-Infektion. Und das ist schon grundsätzlich ganz interessant.
Deswegen so eine Prämisse, jetzt mal unabhängig von dem Zombie-Ding, aber dass einer droht zu sterben und es geht eigentlich darum, wie die anderen damit klarkommen, das gab es ja schon öfter.
Ja. Ja. Das schon.
Deswegen kann ich schon verstehen, dass er da Bock drauf hatte, weil das ist natürlich an sich eine geile Rolle.
Die Rolle ist geil, der Ansatz ist gut und es ist einfach mal wirklich seine menschlichste Rolle, die er jemals dargestellt hat.
Ah, okay.
Weil er spielt die ganze Zeit diesen emotionalen Vater. Man merkt ihm schon an, so dass es ihm sehr schwer fällt, so mit seiner Tochter zu agieren. Er sieht halt, wie sie sich entwickelt. Er sieht halt, dass dieses Virus immer mehr an sie übergreift. So. Mhm. Sie kriegt halt so Jagdinstinkte und so weiter. Und ist halt mitten in der Nacht ist sie irgendwo im Wald unterwegs, so weißt du, und kommt halt so mit blutverschmiertem Mund wieder, weil sie irgendwie einen Fuchs gefressen hat, der irgendwo in der Falle drin war und so.
Mhm.
Weißt du, so eine Geschichte. Also dieses Zombie-Virus bricht ja irgendwann aus. Und er muss ja dann aufpassen, dass er nicht irgendwie auf der Wohnzimmercouch einpennt, weil seine Tochter dann irgendwie durchdrehen könnte. Das heißt, bevor das irgendwie dazu kommt, soll sie ja abgeholt werden von den Behörden.
Klar.
Und der einzige Grund, warum sie in dieser Phase noch bei ihm sein kann, ist, weil er bei den Behörden halt so gut dasteht und weil er so einen guten Namen hat. Aber die machen langsam Druck. Die sagen so, du musst dich langsam entscheiden, so, du musst langsam irgendwas machen.
Ja.
Weil die ist nicht mehr sie selbst, so, die kann halt nicht mehr so Worte, du merkst halt so diesen Verfall bei ihr, du merkst, dass sie nicht mehr so richtig Worte artikulieren kann, dass sie so bestimmte Sachen an den Tag legt, die halt nicht mehr menschlich sind und so, und das ist schon ganz interessant.
Klingt aber auch so, als wäre das für sie schauspielerisch eine ganz gute Rolle gewesen.
Durchaus, ja. Also die kann ihr auch zeigen, was sie kann. Aber das ist halt übel ruhig. Das ist halt wirklich so ruhig, dass das teilweise schon komplett zum Stillstand kommt. Dadurch, dass das hier als Drama aufgezogen ist und so gut wie gar nichts passiert dann zeitweise.
Also zieht sich das, ja.
Das zieht sich, ja. Es geht halt wirklich nur um diese Charakterentwicklung. Und das ist halt so ein, es gibt dazu halt so diese Horror-Genre-Filme. Also gerade aus dem Zombie-Genre fällt mir The Battery zum Beispiel ein. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Das ist ein ganz kleiner Zombie-Film über so zwei bärtige Typen, die halt so einen Roadtrip durch Amerika machen, durch so eine komplett verlassenen Gegenden und dann aber mitten in so einer Zombie-Epidemie sind. Das war kein hochbudgetierter Film. Und den Film wollte ich zum Beispiel auch sehr mögen, weil der besteht die ganze Zeit nur aus irgendwelchen Singer-Songwriter-Songs und so, ist ein ganz sanfter Soundtrack.
Mhm.
Und der ist melancholisch von der Tonalität. Mhm. Aber da ist wirklich so, dass 20 Minuten teilweise gar nichts passiert ist. So.
Mhm.
Deswegen war er dann unterm Strich, dass ich gesagt habe, boah. Aber es gibt so melancholische Horrorfilme, der ist zwar kein Zombie-Film, aber All the Boys Love Mandy Lane ist zum Beispiel so ein Beispiel, wo ich sage, da hat es für mich hundertprozentig funktioniert.
Ja, ich habe gleich an diesen...
Den mag ich.
Es gibt auch so einen Science-Fiction-Film, der auch eine Zombie-Komponente hat oder wo eben auch die Leute infiziert sind und dann gehen die auf andere Menschen los.
Mhm.
Wie hieß denn das? Wo auch ein Mädchen im Fokus steht, das dann stellenweise so angebunden wird oder fixiert werden muss. Oh Mann, ey, komme ich nicht mehr drauf.
Du meinst doch nicht The Girl with the Gift, with All the Gifts, den ich hier rezensiert habe.
Doch, war das der?
Den hast du, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn rezensiert habe, hast du den noch nicht gesehen. Hier mit Gemma Arterton und... Toby Cavell und so.
Oh, ich weiß nicht, ob das der war. Egal, komme ich jetzt
nicht. Weil erinnere mich daran, weil da geht es natürlich auch um zombie-infiziertes Mädchen.
Ja.
Weiß nicht, ob du den meinst, aber den kanntest du zu dem Zeitpunkt, als ich ihn rezensiert habe. Das war mit Otto zusammen in der Episode. Da hast du den noch nicht gesehen gehabt.
Hm. Okay.
Naja, aber es gibt ein paar, wo es funktioniert hat, es gibt ein paar, wo es nicht funktioniert hat. Das ist so ein schmaler Grat. Und Maggie ist halt, das ist halt wirklich die Grenze zu von interessant. Zu lame ist halt wirklich, ist eine dünne Line.
Hm.
Und der ist unterm Strich ein bisschen langweilig. Da passiert halt sehr wenig. Und also das, was passiert, ist halt wirklich in Zeitlupe und ist sehr subtil. Und ich verstehe, warum Ani hier mal so einen Film drehen wollte, aber die 95 Minuten ziehen sich. Und dadurch, dass das mehr Drama ist als Zombie-Action, zieht sich das halt noch mehr. Also es ist, ich kann dir nur sagen, unterm Strich Prämisse interessant, aber Film an sich funktioniert nicht so.
Schade.
Der hat auch noch so ein ganz hässliches grau-beiges Color-Grading, halt den ganzen Film über, was natürlich auch so die Verfassung von dem Vater und überhaupt die Düsternis dieser Welt darstellen soll. Und das sieht auch richtig billig aus. Sieht auch richtig scheiße aus. Dass die ja nicht normale Farben benutzt haben, sondern dadurch, dass da immer so ein Filter drauf ist.
Ja, das passt leider so ein bisschen zum Plakat, weil das finde ich jetzt auch nicht wahnsinnig ansprechend.
Ja. Ja. Das trifft es ja, das passt zum Plakat.
Übrigens, das ist der Film, den ich meine, The Girl with All Gifts. Ich kenne den.
Ach, das ist er? Okay.
Ja.
Also vielleicht bringe ich es durcheinander. Kann sein, dass du den zu dem Zeitpunkt schon kanntest.
Oder eben, das ist immer wieder einer von den Filmen, wo ich, während du drüber gesprochen hast, nicht realisiert habe, dass ich den schon kannte.
Oder ich habe es vergessen und du konntest dich so wenig dran.
Aber der hat für mich gut funktioniert.
Ja, da ist ja auch mehr passiert.
Ja, aber es ist trotzdem auch ein recht kleines Szenario.
Ja.
So, ja.
Ja, den fand ich auch besser. Das kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich den gelungenerer fand als Maggie. Maggie leider dann einer von Arnolds Post-Governor-Filmen, der reiht sich in die Reihe ein, dass ich sage, nicht viel Sehenswertes gemacht auf jeden Fall, der Bursche.
Schade.
Leider nicht. Also die Prämisse interessant, aber das ändert ja nicht daran, dass ich den Film ziemlich lame fand.
Ja.
Ja. Mehr habe ich nicht.
Okay.
Soll ich mal zu den Punkten überleiten?
Ja.
IMDb 5,6, hat einen Metascore von 52, Rotten Tomatoes 5,7, 2,8 von dem Publikum. Und Letterboxd 2,7.
Scheinen sich ja alle recht einig zu sein.
Ja, und du hast noch einen Joker.
Ach so, ja. Ich hätte aber eine Vorstellung, wo du bist.
Kannst
aber
du trotzdem
klar. Ja, eben, logisch ziehe ich den Joker.
Mhm.
Aber es klingt so nach 5 Punkten.
Da hättest du natürlich nochmal ins Schwarze geraten.
Mensch.
Weil die 5 Punkte für Maggie ist korrekt. Das ist für mich nicht mehr und nicht weniger.
Ja, schade. Na gut, dann habe ich noch einen Film. Und der ist auch aus den 70ern. Bisschen später, aus dem Jahr 77. Und den habe ich mir angeguckt, weil ich ja jetzt irgendwie in letzter Zeit so ein paar Mel Brooks Sachen hatte und über den irgendwie, beziehungsweise über Marty Feldman, dann drauf gekommen bin, dass ich mir diesen Film nochmal angucken wollte, weil ich den in meiner Jugend mal gesehen habe und der ist da irgendwie hängen geblieben. Damals fand ich den, glaube ich, echt lustig. Ja, jetzt mit so einer erneuten Sichtung ist das ja dann nicht zwangsläufig auch immer so.
Okay.
Er heißt auf Deutsch wie das oder wie eins der Originale, auf denen dieser Film basiert, weil das ist ein Spoof zu so Fremdenlegionsfilmen.
Ach, das ist dieser Fremdenlegionärfilm, habe ich mir schon gedacht. Ja.
Drei Fremdenlegionäre heißt er deswegen auch auf Deutsch. Mhm. Wie gesagt, wie das eins der Originale, da gibt es nämlich einige zu. Und im Original heißt dieser Film The Last Remake of Bo Jest. Mhm. Weil drei Fremdenlegionäre heißt im Original Bo Jest.
Das wäre mal eine Frage fürs Quiz. Meine Fresse.
Ja, aber das ist wirklich halt ein Stoff, der schon echt oft verfilmt wurde. Also ich meine, allein dieser Film bezieht sich da auf 4 oder 5 Versionen, die es davon gibt. Mhm. Also Bo Jest, die bekannteste Fassung, glaube ich, die von 39 mit Gary Cooper. Mhm. Und dann gab's einen, der heißt auf Deutsch Blutsbrüderschaft aus dem Jahr 26 und dann gab's aber auch nochmal eine neuere Version von Bo Jest, auch groß besetzt aus dem Jahr 66. Und dann gibt's aber eben noch x andere Versionen. Das Witzige ist, der wollte einen Spoof machen zu so Fremdenlegionsfilmen und der hat aber, also die Idee zu dem Film basiert eigentlich auf einem Fehler. Weil das Konzept basiert auf dem Irrtum, weil der sich an einen falschen Film erinnert hat. Und aber mit dem Produzenten, mit dem er darüber gesprochen hat, dass der eben so einen Spoof machen möchte, da hat er einen anderen Film im Kopf und dann haben die aber ein Screening von drei Fremdenlegionäre für ihn organisiert und nach 10 Minuten realisiert er, ey, ich hatte gar nicht Bo Jest im Kopf, sondern eigentlich The Four Feathers hieß das im Original. Und das ist auch ein Stoff, der mehrfach verfilmt worden ist, aber er hat da halt im Kopf was durcheinander gebracht.
Ja, mit Heath Ledger unternommen.
Und hat sich dann aber gedacht, ja, The Last Remake of The Four Feathers klingt nicht so geil wie The Last Remake of Bo Jest. Also blieb er dann bei diesem Irrtum eigentlich. Ja. Mhm. Und hat das durchgezogen. Ja, und Marty Feldman hatte eigentlich einen Deal für 4 Filme mit Universal, konnte aber nur 2 davon machen und ist dann an einem Herzinfarkt gestorben. 82. Deswegen kam dann noch 1980 eben ein anderer Film. Mhm. Und für die anderen beiden, ja, zu denen kam es nicht mehr. So, du hast demnach die Originale, also die Vorlagen zu dem Film auch nicht gesehen.
Nee, ich dachte jetzt vielleicht, dass mein Lieblings-Oliver Hardy und Stan Laurel-Film damit drin hängt, weil da waren die auch Fremdlegionäre und als Fremdlegionäre unterwegs. Da heißt, glaube ich, auch Dick und Doof als Fremdlegionäre oder so auf Deutsch. Mhm. Den habe ich damals oft gesehen. Das war eine der Videokassetten, die wir hatten. Mhm. Und wenn ich an Fremdlegionäre denke, denke ich natürlich an den Film. Den mochte ich sehr. Aber der hat damit offensichtlich nichts zu tun. Ansonsten.
Ja, also das wurde wirklich oft verfilmt. Und Percival Christopher Wren hat das im Ursprung geschrieben. Deswegen ist der hier auch mit bei den Autoren gelistet, halt weil er für die Characters verantwortlich war. Aber geschrieben hat das eben Marty Feldman noch zusammen mit Chris Allen und Sam Borbrick. Mhm. Und Marty Feldman hat eben Regie geführt. Und das hat er in seinem Leben ganze 3 Mal gemacht. 38 Writing Credits hat er und 27 Acting Credits. Also in der Summe eigentlich gar nicht so viel. Aber eben hier seine erste Regiearbeit. So, zur Handlung. Die ist nämlich tatsächlich relativ ähnlich aufgezogen wie die Originale eben. Nur natürlich wird es stellenweise halt wahnsinnig absurd, weil das ist wirklich ein Spoof. Mhm. Das ist auch ziemlich geil, weil der Film fängt mit dem alten Schwarz-Weiß-Universal-Logo an, was dann auch zum späteren Zeitpunkt nochmal aufgegriffen wird, weil dann gibt's quasi auch wieder so eine Film-in-Film-Sequenz, wo er dann in Schwarz-Weiß zu sehen ist, im Dialog mit Gary Cooper aus dem Film von damals, so gegengeschnitten, auch zu einem Zeitpunkt eigentlich jetzt nur im Jahr 77, das wurde ja in den 80ern dann gerne mal, wie hieß dieser Steve Martin Film, da wurde es ja
Tote tragen keine Chaos.
Genau, Tote tragen kein Chaos.
Da haben sie den kompletten Film so gedreht.
Ja. Da haben sie einen kompletten Film so gemacht und er hat das hier zu einem Zeitpunkt gemacht, als es wirklich noch nicht üblich war. Und das ist schon ganz cool. Es ist nur so eine kurze Sequenz in dem Film, wo er dann eben auch in Schwarz-Weiß ist und dann geht er aus dem Szenario wieder raus und da tritt er auch so durch das Schwarz-Weiß-Logo Universal wieder in die Farbe und so. Ist schon echt ganz cool gemacht. Mhm. Also, aber der Film, das ist auch ganz witzig, fängt an mit so einer Off-Stimme, die uns erzählt, ja, dieser Film beginnt hier in der Wüste in der Sahara und dann geht so ein Monty Python-mäßig so ein großer Finger von oben, steckt dann so im Sand und dann läuft da die Truppe, die dann da durch den Sand marschiert, läuft dann auch erstmal in das Loch rein, das der Finger hinterlassen hat. Und sagt, ja, da fängt der Film an, aber eigentlich fängt er doch nicht da an, sondern nochmal 30 Jahre davor in England. Und dann springen die zurück nach England und erzählen von einem alten Typen, Sir Hector Jest, der und seine Frau bekommen ein Kind und er freut sich schon, weil er sagt, juhu, endlich ein männlicher Erbe und plötzlich ist es aber eine Tochter, die zur Welt kommt. Und dann ist die Frau auch noch krank und stirbt, das findet er dann aber irgendwie dann doch ganz gut. Mhm. Das Mädchen wird dann toleriert, aber es müssen halt noch Söhne her. Also geht er in so ein Waisenhaus und sucht sich ein Erben aus, beziehungsweise halt jetzt ein Kind, von dem er glaubt, dass das mal so ein würdiger Nachfolger ist. Und da ist so ein blonder Lockenkopf, der da auf dem Hof sämtliche andere Jungs verprügelt und dann sagt er, alles klar, den brauche ich. So mit der Mentalität ist er der Richtige, um den Namen Jest zu tragen. Und dann sagt der Heimleiter aber, ja, da hängt noch ein Zwillingsbruder mit dran, die können wir nicht trennen. Also super, noch einen von der Sorte, wunderbar, nehme ich gleich mit. Hm. Ja, und dann
wahrscheinlich ist er keiner von der Sorte.
Nein, er ist eher so das Gegenteil, deswegen springen die dann in die heutige Zeit, wo die Jungs erwachsen sind und der Recke wird gespielt von Michael York, der ist also der neue Bo Jest und sein Zwillingsbruder wird von Marty Feldman gespielt. Der ist dann Dagobert Jest, genannt Digby. Und ja, die beiden haben dann eben noch die Schwester, aber im Grunde sollen die eben so das Haus Jest repräsentieren und dann eben auch die Erben werden. Weil ja dann die Mutter der Tochter bei der Geburt gestorben ist, kommt dann eine neue Frau auf den Plan. Das ist die Figur von Anne Margaret. Die spielt Flavia Jess. Die heiratet dann nämlich kurzerhand den alten Typen und die ist auch wieder ein Golddigger. Es zieht sich heute so ein bisschen durch die Episode, ne?
Das ist heute das Thema, ja.
Ja. Und ja, weil die ist auch deutlich jünger und die ist halt sehr offensichtlich nur an seiner Kohle interessiert, weil im Hause Jess, die haben ein Riesenvermögen und so das Centerpiece dieses Vermögens ist ein Diamant. Der heißt, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben, blauer irgendwas. Warte mal. Ich find's nicht mehr geil. Naja, ist so ein blauer Diamant und der ist halt unfassbar wertvoll und deswegen will sie den natürlich und hofft halt drauf, dass der Alte irgendwann stirbt. Mhm. Das ist auch so ein Running Gag. Der liegt dann schon eigentlich zu Beginn des Films im Sterbebett und da ist er den ganzen Film über.
Coole Rolle.
Ja, schon auch. Naja. Ja, und der Junge und sein Zwillingsbruder, also da gibt es dann so einen Vorfall, der Junge Bo Jest macht sich auf in die Fremdenlegion und Digby wird erstmal zu mehrfach lebenslänglich verurteilt, kommt in den Knast, bricht dann da aus, wohlgemerkt mit Hilfe der Gefängnisleitung, das ist auch eine ziemlich witzige Sequenz, wo es schon auch diverse Chaplin Referenzen gibt. Dieser Film ist sowieso voll mit irgendwelchen Referenzen an andere Filme oder an die Tatsache, dass es ein Film ist. Also so eigenreferenziell stellenweise wirklich ganz, ganz nett. Es sind dann so Sachen wie, bauen dann so eine Sequenz ein, wo es darum geht, dass Digby in den Knast kommt und dann siehst du so eine Zeitung, die so rotiert. Weißt du, wie so in irgendwelchen, so Citizen Kane oder sowas.
Naja, klar.
Und dann zoomt die Kamera raus und wir sehen da den alten Butler des Hauses, wie er eben vor dieser Zeitung steht, die sich dreht und er hält die dann so an und sagt, hold up, I see another movie cliché.
Ah.
Und so, ne? Also die weisen dann immer wieder eben auch darauf hin, dass sie
bisschen
hier...
Meta-Witze.
Ja, total. Dass das eben, dass sie so Witze machen über die diese Sorte Filme. Ja, und das ziehen sie durch. Also das geht den ganzen Film über. Und dann, ja, er bricht aus, will dann natürlich zu seinem Bruder, geht also auch da nach Nordafrika in die Fremdenlegion. Mhm. Und da sind die dann eben in so einer Festung und das ist wohl eben auch wie bei Bo Jest, dass dann ein Großteil in dieser Festung spielt, mitten in der Wüste ist, die dann eben auch gerne mal angegriffen wird von irgendwelchen vermeintlich arabischen Völkern. Und das ist so krass, Alter, weil diese Festung, die wird dann geleitet von so einem, der ist auch völlig überzeichnet, so ein, soll wohl ein Deutscher sein, so ein General namens Markov, sensationell gespielt von Peter Ustinov.
Ach.
Der so eine Prothese hat, ne, also der hat dann immer so ein Metallbein an einem einen Bein, was auch immer gewechselt werden muss, je nach Anlass. Also wenn er in die Schlacht bevorsteht, dann braucht er halt sein Warlock, so, ja, logisch. Und wenn er dann, aber da irgendwie gibt es dann so einen Anlass, wo so was Ballähnliches ist, so, dann braucht er natürlich das fancy, festliche Bein. Und dann hat er halt auch diesen absurden deutschen Akzent, aber Ustinov ist ja sprachlich echt fit, so, das macht er natürlich sensationell. Und dann hat er aber halt auch immer so, weil die halt natürlich diese kantigen, harten Typen von damals verarschen, die immer irgendwo irgendwelche Narben hatten und so. Also hat Markov so eine Schatulle mit Narben zum Auswechseln.
Geil.
Die er sich dann immer wieder mal so an anderen Stellen aufklebt und das gehört so zu seinem morgendlichen Ritual, wie eben das Bein aussuchen, sucht er sich eben auch eine Narbe für den jeweiligen Tag aus. Der Anführer dieses arabischen Volkes, was dann da eben irgendwann angreift, wird gespielt von James Earl Jones.
Echt, ja?
Alter, hier sind Leute beteiligt, wo ich echt dachte, was geht denn jetzt ab, Alter? Dann also halt auch wirklich noch so ein paar englische und amerikanische Comedy-Größen von damals, so Henry Gibson, Terry Thomas, den ich ja auch schon mal hatte, Roy Kinnear, wo ich auch erst jetzt gerafft habe, dass der natürlich der Vater von Rory Kinnear ist.
Sein Vater.
Er sieht halt auch verflucht ähnlich aus, aber ich meine, Roy Kinnear war damals schon auch echt eine Comedy-Größe, so.
Okay.
Burt Quirk ist dabei, den kennen wir natürlich aus der Pink Panther-Reihe. Jeanette Cusack.
Das ist Kato, oder?
Ja, klar.
Ja, krass. Ja.
Jeanette Cusack kennst du auch, ne? Das ist die Frau von Jeremy Irons, meine ich.
Okay.
Kennst du garantiert.
Erstmal nicht, ja.
Doch, die ist in super vielen so Period Pieces war die dabei und so. Kennst du garantiert, wenn die Fresse siehst.
Ich hatte Period Piece. Junkie. Muss ich schon mal gesehen haben.
Nein, ja, kann sein. Du hast da Schauspieler schon tendenziell gut auf dem Zettel und die kennst du garantiert. Und Anne Margaret hatte ich so nicht auf dem Schirm. Die war wohl auch Musikerin, finde ich auch witzig, weil die hat keinen Nachnamen, ne? Also die
kenne ich auch.
Heißt nur Anne Margaret. Und die war ja dann aber auch so bei größeren Filmen wie irgendwie Tommy und Grumpy Old Man, war sie ja, glaube ich, auch in dem ersten so, war sie so der Love Interest.
Na klar, bei Tommy war es ja die Mutter.
Und dann habe ich gesehen, bei Happy war die, hatte die auch einen kleinen Auftritt in 2 Episoden.
Okay.
Mir dann auch angeguckt, wen sie da gespielt hat. Und ja, klar, nie drauf gekommen, aber ist cool. Und deswegen, also der Film hat wirklich mal so vor der Kamera schon mit ein paar großen Namen, kann er da aufwarten. Mhm. Und ja, der ist nicht mehr so lustig, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Jetzt ist es aber wohl auch so, dass Marty Feldman hier kein Final Cut hatte und Michael York in einem Interview gesagt hat, dass die Schnittfassung, die Feldman erstellt hat, sehr viel lustiger ist als die Fassung, die Universal dann draus gemacht hat. Mhm. Weil die hatten hier, ähnlich wie damals schon bei Young Frankenstein, hatten die halt hier so ein bisschen Young Frankenstein, da hatten die auch Mörder viel auszusetzen. Da hatte aber Mel Brooks natürlich den Final Cut, den hatte Marty Feldman hier nicht und deswegen ist die Version, die es dann gab und die ich jetzt eben auch gesehen habe, wohl nicht die, die er sich vorgestellt hat.
Okay.
Und er war da wohl auch öffentlich sehr enttäuscht mit. Tja. Und er hat schon noch wirklich ein paar echt lustige Momente. Vieles ist halt nicht mehr zeitgemäß und wahnsinnig drüber, aber gerade so Leute wie Peter Ustinov werten das Ding enorm auf. Also ist mir schon auch krass, aus heutiger Sicht ist natürlich auch die Handlung wahnsinnig bescheuert, aber machen sie natürlich gezielt, weil sie damit natürlich auch das Genre so ein bisschen auf die Schippe nehmen. Und ja, vieles funktioniert noch, bei weitem nicht mehr alles. Und aus heutiger Sicht würde ich eher sagen, der ist nett. Hat ein paar eben echt clevere Sachen, vor allem wenn du so bedenkst, die Zeit, aus der der stammt, weil da wirklich vieles wurde dann später nochmal aufgenommen und sehr oft wieder gemacht. Mhm. Aber hat man vor den 70ern so wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und ja, also da war Marty Feldman auf jeden Fall kreativ zugange. Mhm. Gerade dieses Film im Film-Ding und dann, weißt du, springt der in Schwarz-Weiß-Szenario und so. Mhm. Also,
ja, klingt auch so ein Ding, was von Mel Brooks hätte kommen können.
Total. So. Also deswegen hätte man auch, ja, also auch eben so Spaceballs und so, da gibt es ja dann auch so ein paar Sequenzen, die in der Wüste spielen, ne? So, dass
ja, oder wo du die Stuntman halt siehst, dass du Stuntman sind und so eine Geschichte, so, ja. Weißt du, so irgendwie Film.
Ja, ja, genau. Wo dann eben plötzlich in einer Szene so ein Typ völlig ausgetauscht ist, weil er halt offensichtlich der Stuntman ist und solche
so
Geschichten.
Schnurrbart, ja. Und so, keine Ahnung, wer vorher keinen Schnurrbart hatte. Ja. Das ist schon super lustig. Ja, und als du den gesehen hast, warst du aber extrem, warst noch kindmäßig so,
ja,
im Alter, oder?
Ja, okay, also den habe ich wirklich, den muss ich gesehen haben, bevor ich 10 war.
Okay. Ja, zur Einordnung, macht Sinn.
Ja, und deswegen ist so schon auf jeden Fall wahrscheinlich noch ein Stück Nostalgie dabei. Aber das ist natürlich jetzt kein Meisterwerk, aber ich habe den gerne nochmal geguckt. Der geht ja auch nur 1:25. Ne, also das ist wirklich schnell abgefrühstückt und das ist so eine verhaltene Empfehlung. Also für Fans des Genres sowieso, für Fans von Marty Feldman auch und gerade in diesem Fremdenlegionskontext. Also ich hatte dann natürlich auch irgendwann wieder Bock, mir tatsächlich dann mal Bo Jazz anzugucken. Weil ich meine auch diese Verfilmung aus den 60ern, ich glaube, da war auch Sean Connery und Michael Caine und so dabei. Also es gibt schon... Da gab es auch wirklich ein paar richtig große Dinger eben. Also und eben der von damals, aus den 30ern, der hat wohl Legendenstatus so in Hollywood, was ich so gelesen habe.
Okay.
Ja, es definitiv sind da ein paar Klassiker bei rausgekommen, bei dem Thema. Mhm. Deswegen also nicht ohne Grund eine Story, die oft verfilmt wurde. Und deswegen ist der Name leider auch, war nur bis irgendwie nach den 80ern noch gerechtfertigt, weil es gab dann natürlich nochmal ein Remake von Bojazz. Also es war nicht das letzte.
Ja. Ja, Lieder. Vollständigkeitsfanatiker wird sich die alle angucken.
Nee, also alle bestimmt nicht, weil da gab es eben auch aus sämtlichen anderen Ländern so ein paar Anläufe.
Na, guck dir mal so einen serbischen, guck dir mal eine serbische Version davon an.
Serbischer Bojazz, ja. Weiß ich nicht.
Das ist ein Balkankrieg. Statt Fremdenlegion.
Das wiederum würde ich mir angucken.
Ganz neuer Ansatz.
Ja. Aber du hast auch, also außer jetzt den Dick und Doof-Film, keiner von diesen Fremdenlegionsfilmen gesehen?
Von der Thematik jetzt direkt nicht, nee. Also ich hab schon die Bilder vor Augen. So. Ich hab, wie Marty Feldman sich da irgendwie versteckt in der Wüste und so. Ich habe da schon verschiedene Bilder irgendwo mal aufgeschnappt, aber den Film selber habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also auch die andere Verfilmung nicht. Ich kenne Leon mit Jean-Claude Van Damme. Da war auch eine Fremdenlegion am Anfang, man musste sich da erstmal befreien.
Ja, aber das spielt ja nicht wirklich eine Rolle.
Nee, aber so Fremdenlegionsfilme habe ich schon gesehen, aber nicht den.
Ich meine auch, ich bin mir bei dem mit Gary Cooper auch nicht wirklich sicher, dass ich den noch nie gesehen habe. Aber auf keinen Fall habe ich den noch auf dem Schirm. Aber wenn du Bilder aus dem Film siehst, wirst du auch, das hast du garantiert schon mal irgendwo gesehen bei Oscars, sonst was und so. Weil das ist wirklich, das ist ein legendäres Ding, dieser Bojest von 39.
Kann gut sein.
Ja.
Okay.
Ja, Mann. Gary Cooper, Robert Preston und so sind Susan Hayward.
Gute Namen, auch da.
Ja, ja. Deswegen sage ich auch, und das, also dieses Ding aus den 60ern, ich meine auch, wie gesagt, da war eins mit Connery und so. Mhm. Naja, wie auch immer, jetzt The Last Remake of BoJazz. Die Zahlen, die sind natürlich überschaubar. 6,0 auf IMDb, es gibt keinen Metascore. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik. Oh fuck, Alter. 4,8 von 10. Das ist gar nicht gut.
Mhm.
3,5 vom Publikum, Letterboxd 2,9. Verhaltene Begeisterung bei der Allgemeinheit. Und ich meine, du hast rausgehört, ne? Das ist jetzt für mich auch keine richtig große Komödie, aber ich war unterhalten.
Na, Peter Ustinov ist dein Highlight, so wie es sich anhört.
Ja, ja. Aber ist er doch wirklich fast immer, wenn er irgendwo auftaucht, oder?
Ja, ja, klar, war er bei Logan's Run, fand ich ihn auch groß. In der Episode mit Alessandro, da hat er auch, da war auch ein großes schauspielerisches Highlight in dem Film. Das war wirklich ein guter.
Ja. Eigentlich müsste man sich auch mal gezielt alles mit Peter Ustinov angucken, oder?
Ja, habe ich noch nie gemacht. Also das machst du ja auch bei Regisseuren, bei so Schauspielern, dass du das dann abgrast, so, dass du das so systematisch siehst, okay, welche habe ich noch gar nicht gesehen, so.
Hm.
Bei mir ist es mehr so wirklich kreuz und quer so Filme, die ich halt gucke und dann spielt der zufällig damit. Weißt du, so,
ja,
ist, so ist es bei mir halt. Ich gehe selten diesen Ansatz, dass ich sage, ich gehe da jetzt gezielt an der Filmografie ran.
Mhm.
Hat wahrscheinlich auch was mit der Gewohnheit zu tun, dass ich halt versuche, Filme auch nicht so, weißt du, von dem gleichen Macher, von den gleichen Schauspielern und so untereinander zu gucken. Und wenn mir das die gleiche Handschrift ist, dann siehst du ja die Filmreihen, die ich hier bringe, Batman und so, das ist ja meistens ein halbes Jahr oder so. Das ist ja dazwischen. Da bin ich ja in 30 Jahren nicht fertig mit so einer Filmografie. Aber gut.
Ja.
Da ich ja 100 werde.
Eben.
Werde ich in 50 Jahren vielleicht mal eine Filmografie abhaken, dann berichte ich darüber, wenn du bewegt bist von außen.
Ja, sehr gut.
Guter Plan dann.
Mal gucken, mit wem du da den Podcast machst. Ey.
Na, mit dir natürlich.
In 50 Jahren, Alter, das würde mich wundern. Aber gut.
Komm, wir machen jetzt einen 50-Jahre-Vertrag.
Nee, Alter.
Ich reiche ihm gerade meine Hand und ich will diesen 50-Jahres-Vertrag nicht machen.
Das wäre ja fahrlässig, Alter, weil woher soll ich denn wissen, dass ich noch 50 Jahre lebe, Alter?
Wie jetzt? Hast du keinen Bock mehr, oder was?
Das hat mit Bock nichts zu tun, das ist eine simple Rechnung, Alter.
Was für eine simple Rechnung, ja? Muss ich auch mal Ziele setzen, Junge.
Mhm. Aber das hatten wir ja schon mal, dass mein Ziel, weil alt werden, es kann schon echt scheiße werden, Alter. Und wenn du dann da wie so ein Gemüse irgendwie noch 30 Jahre vor dich hingammelst, das kannst du nicht sein.
Also mein 50-Jahre-Plan für diesen Podcast gefällt dir nicht?
Der Plan mit dem Podcast, 50 Jahre, so, das finde ich sehr ambitioniert und sehr löblich, auf jeden Fall.
Aber wir brechen das erstmal runter, sagst du, etappenweise.
Ja, vielleicht, also gucken wir erstmal nach so einem mittelfristigen Ziel.
Okay, wir suchen uns ein mittelfristiges Ziel aus, das ist fein für mich. Mir gefällt das Bild, wie wir mit 85 hier immer noch Punkte raten und so.
Geil, ey. Irgendwann sind wir wirklich der Waldorf und der Stettler der Podcast-Landschaft.
Ich habe immer noch nicht gewonnen in der 400.000. Saison. Ohne Zähne. Und immer noch verloren.
Geil. Oh Mann, ey. Naja, also ich meine, an Filmen wird es nicht mangeln. Die Frage ist natürlich, ob es in 50 Jahren überhaupt noch sowas wie Podcasts gibt.
Das ist eine gute Frage. Aber der ursprüngliche Ansatz war ja, dass wir hier unsere Suppe hier rauslassen, unabhängig davon, ob uns drei Leute zuhören oder 30 oder 3000.
Das können wir gerne weitermachen.
Das können wir weitermachen. Insofern, wir brauchen euch nicht.
Vielleicht gibt es uns dann schon in 20 Jahren als Hologramm.
Das wäre auch eine Idee, ja.
Ja.
Dann brauchen wir auch keine YouTube-Connection.
Nee.
Dann können wir uns direkt per Hologramm irgendwo rein. Das würde einige Sachen erleichtern.
Auf jeden Fall.
Gerade was unser Bewegtbildbahnhaus-Bash angeht.
Ja, ja, ja. Ein paar technische Probleme weniger.
Ja, ja, ja.
Ja, wir arbeiten dran.
Alles noch Kinderschuhe bei uns. Das ist Learning by Doing.
Ja.
Aber
siehst du, wir sind doch alt. Jetzt schon.
Aber guter Hinweis. Unbedingt bei YouTube abonnieren und Augen offen halten für die neuen Matches, die demnächst mal folgen werden.
Hoffentlich.
Ja, die hoffentlich folgen werden. Also wir sind auf jeden Fall am Termine planen und so, aber es gibt ein paar technische Probleme, die wir erstmal in den Griff kriegen müssen.
Ja, immer wieder.
Gut, aber ansonsten dürft ihr natürlich auch so bei iTunes bewerten oder bei Spotify kann man mittlerweile auch bewerten und Daumen hoch machen und nicht das Abonnieren vergessen.
Stimmt, ja, auf Spotify kann man auch bewerten. Macht das mal, ja.
Und danke an alle Supporter, dass ihr unser Leben hier erleichtert habt. Das finden wir natürlich auch immer toll, dass ihr uns da so die Treue hält. und euren monatlichen Obolus an die Banausen leistet.
Ja, großen Dank dafür.
Mega.
Und eben Links dazu gibt's im Linktree auf Social Media. So, aber Guess, wie ist denn das jetzt hier?
Now you can play the game.
Ja, ich muss ja raten. Insofern, ich wollte es ja spannend machen am Ende hin und sage, ach komm, für die Nostalgie lege ich noch einen halben Punkt drauf und sage, du bist bei einer... Ach, shit, Alter. Jetzt mach ich's wieder genau falsch.
Guess, jetzt mach ich's wieder genau falsch.
I am 99% sure. 98.
Richtig.
Herrlich.
Ich sag's jetzt einfach, 6,5.
6,5 ist richtig.
Ach.
Gibt doch.
Naja, ich dachte schon wieder, ich hätte jetzt wieder einen halben Punkt zu viel draufgelegt. So, das heißt...
0,5 zu 0,5.
Genial.
Ein spektakuläres Unentschieden. Damit geht diese Saison zu Ende.
Mit einem 12 zu 21 immerhin.
12 zu 21.
Naja, 9 Punkte Unterschied hast du gewonnen. Das ist schon nicht schlecht.
Sehr schön.
So, und ihr wisst Bescheid, dein neues Punkteraten steht in den Startlöchern. Also für die nächste Episode ist alles wieder auf 0. Aber ich bin gespannt, wie das Punkteraten hier ausgeht. Also Markus ist schon gesetzt als Platz 1. Aber dahinter, Alter, da sind 5, 6 Kandidaten, die immer mit jeweils einem Punkt Unterschied irgendwie.
Ach echt? Ja, ist so knapp.
Ja, die so zweiten und dritten Platz machen könnten. Und zweimal noch zu raten, also das wird nochmal richtig spannend auf die letzten Meter, wer da den zweiten und dritten Platz nimmt, weil die sind ja auch bezahlt, die kriegen auch Belohnung.
Aber dann können wir ja schon mal Markus gratulieren.
Aber Markus können wir schon mal gratulieren.
Ja, ja. Dann Gratulation, YouTube macht.
Glückwunsch zum ersten. Dennis, hast du hinter dich gelassen. Ob der überhaupt unter die Top 3 kommt, ist fraglich.
Oha.
Gucken wir mal. Es waren zweimal souverän auf den ersten und dann abgestürzt. Ich weiß nicht, ob es der Joker war, kann er uns ja mal sagen. Vielleicht war es auch Karma, weil er uns The Fantastic Four aufgetragen hat. Wir wissen
ja
nicht.
Ja, eben. Vielleicht auch das.
Vielleicht war es das. Ja. Aber Gratulation an Markus. Wird noch sehr spannend werden. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Das können wir dann in der nächsten Episode, können wir mal das Endergebnis hier präsentieren.
Mhm.
Und ja, Freitag haben wir eine über 3 Stunden Episode hier mit Mo hier hingelegt. Jetzt haben wir das krasse Gegenteil. Ein bisschen Kontrastprogramm. Jetzt haben wir so ein bisschen gemütliche kleine Episode hier gemacht zur Zeit und ich würde sagen, das war's, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Dann entlassen wir euch in den Feierabend und bedanken uns natürlich fürs Zuhören und wünschen einen schönen Abend.
So machen wir das.
Tschüss.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.